0 zu 2 Rückstand. Sigmund Mega hat vertändelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, Mittwoch, 17. September, ungefähr 19.10 Uhr. Es ist Millanton-Zeit. Wir haben die 13. Ausgabe und sitzen hier in den Fernräumen. Und die Luft wird eng. Wir sind mit einer absoluten Rekordzahl anwesend, nämlich zu 8. Mein Name ist Mike und wir haben neben den 6 Personen, die zum Stammpersonal zählen, auch noch 2 Gäste. Und damit ihr euch jetzt mal alle an die Stimmen gewöhnen könnt, werden wir trotzdem eine kleine Hallo-Runde machen. Aber ich werde mich dann in der folgenden Sendung versuchen zu bemühen, die Namen häufiger zu wählen, als ich es sonst sowieso schon tue. Mir gegenüber, schweißüberströmt, gerade vom Elternabend hereinströmend, Justus, guten Abend.
Ja, guten Abend.
Du hast ein total tolles T-Shirt an, Breaking Bad.
Ich habe nur tolle T-Shirts. Eigentlich kaufe ich die im Fanladen St. Pauli. Aber heute habe ich das eine, was ich mal woanders gekauft habe.
Hervorragend. Zu seiner Rechten, entspannt sitzend und noch am Bier nippend, Wolf. Na, Bent.
Das ist eine Afrikola, die kaufe ich immer in den Fanräumen. Sonst trinke ich keine Afrikola. Hallo.
Dann einen Tisch weiter, Sebastian. Na, Bent.
Moin.
Und zu seiner Linken auch total entspannt in einem Fuck You Freudenhaus T-Shirt. Christoph, hallo.
Hallo zusammen.
So, last but not least von der Stammbesatzung dann noch dabei Wilko, na Bent.
Na Bent.
Und wenn ihr euch wundert, dass das alles so ein bisschen komisch klingt, wir haben eine neue Technik und spielen hier noch ein bisschen mit den Mikros rum. Und wir haben anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Millantor Roar, wer sich jetzt fragt, was das denn ist, da kommen wir dann noch drauf, 2 Gäste. Hier und das ist zum einen zu Wilkos Linken dann der Olaf.
Nabend. Guten Abend.
Und Sven. Hallo Sven.
Hallo.
Wunderbar. Und ihr habt die Stimmen jetzt hoffentlich alle auseinanderhalten können und werdet das für die nächsten 2,5 Stunden euch dann merken. Wenn das, wie gesagt, nicht ganz der Fall ist, dann versuche ich die Namen häufiger zu erwähnen. Was haben wir vor? Wir werden sprechen über die Spiele gegen Sandhausen, die wunderbare 3:0 Niederlage in Fürth und das Spiel gegen 1860. Wir werden uns unterhalten über den Wechsel vom Herrn Wrabetz zum Herrn Meckle. Wir werden auch ein bisschen sprechen über den letzten Spieltag der Blindenfußball-Bundesliga in Lübeck. Wolf war ja da und ist inzwischen sogar gefilmt worden dabei. Und natürlich dann im zweiten Teil werden wir uns länger unterhalten über den Millantor Roar. Und für die, die das noch nicht mit Inhalt füllen können, gedanklich, das ist das Fanzine, welches ja von den Fußballfanzines in Deutschland quasi als die Mutter aller Fanzines bezeichnet wird und auf jeden Fall immer noch die Mutter des Übersteigers ist, wo ja Wilko und ich für schreiben. Fangen wir an mit dem ersten Spiel und das war das 2:1 gegen Sandhausen. Justus, du hattest frei und viel Spaß, habe ich gehört.
Ja, genau. Das ist sehr selten, dass ich bei Heimspielen mal frei habe. Aber bei diesem Spiel war es so. Ich habe mir das Richtige ausgesucht, habe ich so im Nachhinein das Gefühl. Ich hoffe nicht für den Rest der Saison das Richtige ausgesucht, aber zumindest für die bis jetzt vorhandenen Spiele. Also ich kann die Aufstellung von Sandhausen und die Aufstellung des FC St. Pauli nochmal vorlesen, falls euch das interessiert. Interessiert aber wahrscheinlich keinen. Verlosen wir wieder was? Dann könnte man fragen, der Schiedsrichter war Benjamin Kortus. Wenn jemand weiß, aus welchem Ort er kommt, dann gebe ich im Fanladen 2 Bier aus, nach Wahl. Allerdings nicht am Spieltag, da verkaufen wir kein Bier. Also ich fand das Spiel, das war natürlich grausam. Ihr werdet euch alle daran erinnern, dass es ein Gestolper und Gestümper war, wie sozusagen der Rest der Saison bis jetzt auch. Ich fand, da hat es weder positiv noch negativ herausgestochen. Allerdings habe ich selten, in der 90. Minute bin ich dann auch selten noch irgendwo mittendrin. Ich stand aber in der Südkurve relativ mittig oben, also schon relativ zentral. In letzter Zeit selten so ein Torjubel erlebt und habe mich dazu hinreißen lassen, dass wir das Tor tatsächlich hervorgesungen haben, weil ich fand die Stimmung in den letzten 5 Minuten oder meinetwegen auch 7 Minuten, weiß ich nicht mehr, relativ gut, es war ja eher so ein Ultra-Sing-Sang, der dann aber irgendwie in einer anderen Tonalität mal herüberkam, fand ich, und zum Schluss dann doch sehr nach vorne peitschend war, wie es sonst eher bei so, die beiden älteren Kollegen werden es ja vielleicht noch erzählen, wie es früher mal war, eher irgendwie in früheren Zeiten verorten würde. Aber ich fand, das war sehr passend und so behämmert, wie das Tor dann gefallen ist auch noch, war das irgendwie schon so, dass man das Gefühl hatte, die Fans hatten daran einen Anteil. Jetzt könnte man natürlich sagen, die Fans haben bei den anderen Spielen irgendwie versagt, aber das würde ich dann doch eher auf die Mannschaft ziehen.
Ich habe also auch tatsächlich das Gefühl gehabt, wir haben den reingesungen. Das war auch meine Formulierung danach. Und was ich bezeichnend fand, war, dass wir sogar da zu dusselig waren, das Tor einfach zu machen, sondern so, wie ich auch noch diesen Ball frei vorm Tor liegend an den Pfosten schießt und nur deswegen das Ding reingeht, weil der Verteidiger ihn dann irgendwie an den Rücken kriegt. Also das war so das, wo ich so ein bisschen auch nochmal im Nachhinein aufgestöhnt habe. Um mal unsere Gäste reinzuholen, Sven, siehst du die Spiele 90 Minuten und wenn ja, wie hast du das Tor gesehen? Und wenn nein, wo denn dann?
Nein, ich sehe die Spiele nicht 90 Minuten. In dem Fall habe ich das Tor aber gesehen, weil ich auf jeden Fall immer so die letzten 10, 12, 14 Minuten wieder am Spielertunnel stehe vorm Ende und demzufolge das auch bestätigen kann. Das Gefühl hatte ich jetzt auch, dass dieser, ja, Roar will ich jetzt nicht sagen, aber dieser verstärkte, laute Gesang bei dem Spiel gegen Ende das Ganze forciert hat und hatte dann auch das Gefühl, ja, das könnte rein gesungen gewesen sein.
Olaf, wie siehst du die Spiele oder wo stehst du, sitzt du?
Ich stehe in der Gegenrade Richtung Süd, also letzte Mundloch Richtung Süd und ich würde sagen, klar reingesungen. Wie hätte das Ding sonst reingehen sollen? Meist haben ja alle den Rest des Spiels gesehen.
Ja.
Ja, sonst gibt es zum Spiel nichts zu sagen. Reingesungen, Mannschaft zu dusselig.
Das wird eine schnelle Sendung heute. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir hier in 12 Minuten durchkommen. Das zweite Spiel. Möchte von den anderen noch jemand was ergänzen vielleicht? Pusten, Kopfschütteln, Achselzucken. Nö, machen wir weiter. Zweites Spiel, umso berichtenswerter. Ein wunderschönes Spiel an einem Abend in Fürth. Es war von uns niemand da, außer Wolf. Von daher, schieß los.
Ich würde über viel lieber nicht über das Spiel erzählen, sondern über alles drumherum, weil wir waren wieder in Butschowice bei Brünn mit unseren Blindfußballern und hatten da ein Trainingslager. Und ich hatte tatsächlich versucht, diese Reise nach Fürth zu vermeiden, weil am Montag hätten wir da noch einen Tag Trainingslager gehabt, beziehungsweise das Team hat es auch gehabt, aber wir waren in so einem kleinen Hotel und haben dann irgendwie im obersten Stockwerk, was so ausgebaut wurde, aber noch total Baustelle war, den Satellitenempfang des Hotels durchgecheckt, um zu gucken, ob da Sport 1 über den Satellit zu empfangen ist. Und das ist ja irgendwie Astra, der gleiche Satellit, aber halt irgendwie Mittel- oder Südeuropa oder Osteuropa. Und dann gab es nur Al Jazeera, drei kurdische Sender. Und ich habe noch niemals irgendwie, ich bin noch so ein Kind des ersten und zweiten Fernsehens und habe noch erlebt, dass das dritte Fernsehen dazu kam so ungefähr. Und habe nie gesehen, dass 90 Programme oder 120 Programme so durchklickern. Weil dann hätte ich nämlich von da die Reportage machen können und das ging leider nicht und dann musste ich mich morgens um 7 Uhr in einen Zug setzen nach Brünn, von Brünn dann mit einem Bus nach Prag, von Prag mit dem Bus nach Nürnberg und irgendwann dann angekommen und es gab auch niemand, der aus Hamburg oder auch aus Köln, schöne Grüße nach Düren, irgendwie mitgekommen wäre zur Reportage machen. Mike auch nicht, du wolltest auch nicht irgendwie nach Fürth fahren?
Nee, ich war da zweimal, da muss ich nicht nochmal hin.
Okay. Das ist ja auch ganz klassisch, ne? Die Trolley-Arena oder Playmobil-Stadion gibt es nicht mehr, Rohnhof auch nicht. Das heißt jetzt Stadion am Laubenweg, weil sie sich gesagt haben, dass sie ihre Namensgebung jetzt erstmal ganz neutral, die wollen ihr Stadion komplett neutralisieren, um das wieder vielleicht für einen neuen Sponsor oder für eine neue Namensgebung zu öffnen. Also erstmal wird der Stadionname richtig geäxt.
Die haben sich sozusagen mit peinlichen Sponsoren eine Weitervermarktung verbaut? Das ist ja aber geil.
Ich glaube, das muss erstmal neutralisiert werden tatsächlich. So wie so beim Weinprobe, wenn du da so irgendwie Pappblättchen essen musst oder Weißbrot oder sowas, damit erstmal der Geschmack wieder rausgeht.
Aber ist das nicht noch bitterer als schon endlichen Sponsorennamen jetzt das Stadionnamen, habe ich schon wieder vergessen. Das hieß früher mal Rohnhof, also das hat ja sogar einen richtigen Namen, aber dann.
Kann ich vielleicht ganz kurz was zu sagen, weil ich habe den Herrn Tiffer, der ja Fürth-Fan ist und mit uns auf Twitter ab und zu schreibt, mal dazu gefragt. Und er sagte halt, genau wie Wolf das erzählt, dass man sich erhofft oder dass man sich genötigt sieht, jetzt zu diesem neutralen Namen zurückzugehen. Weil, wenn sie es jetzt wieder Rohnhof nennen würden, was ja 90% oder 99% aller Fürth-Fans wahrscheinlich bevorzugen würden, wäre die Schwelle für einen Sponsoren da einzusteigen so hoch, und deswegen versuchen sie das jetzt erstmal wieder ein bisschen runterzufahren, um sich nicht so emotional in diesen Kampf als Verein zu geben. Wir lachen alle, schütteln den Kopf, finden es völlig bescheuert, aber das sind so Dinge, die man sich als Fürth-Fan da die um die Ohren schlägt. Sven.
Wobei mir im Umfeld dieses Spiels aufgefallen ist, dass die Mopo krampfhaft am Trolley, an der Trolley-Arena festhielt. Das fiel mir auf und ja, negativ.
Die weiß es wahrscheinlich einfach nicht besser.
Hm. Vielleicht hast du ja in Zukunft auch Trolley, kann ja auch sein, vorbereitend.
Aber ich habe von der Berichterstattung in Fürth nur Gutes gehört.
Ja genau, das war nämlich dann nämlich die schöne Notlösung, weil ich habe da eine Kollegin, die ich mal kennengelernt habe, Steffi, die macht da auch die Blindenreportage, also die, das heißt bei denen Blindenradio, die Hörplätze, obwohl die gar kein Radio übertragen. Die wollen seit 5, 6, 7, 8 Jahren, wollen die irgendwie da auch ein Radio draus machen, aber der Verein bringt das nicht auf die Reihe oder sieht das nicht, hat da irgendeinen lokalen Medienpartner, mit dem die da ganz dick sind und dem wollen sie nicht vom Kopf stoßen, aber die nennen das Blindenradio. Und dann hatte ich den Christian, der das jetzt hauptamtlich nicht, aber als Chefsprecher macht, gefragt, ob er Lust hätte, mit mir zusammen eine Reportage zu machen, so wie wir es schon ein paar Mal gemacht hatten. Ich habe das mal in Leverkusen entwickelt. Wir, glaube ich, gegen Köln, gegen Leverkusen 2 gespielt, noch Regionalliga-Zeiten. Und da ist auch niemand mitgefahren. Und da haben wir die Reportage gemacht, dass bei Ballbesitz des einen Teams, sprich der, der das eine Team kennt, und bei Ballbesitz St. Pauli durfte ich dann sprechen, konnte ich die Namen kennen und das haben wir gemacht mit einer ganz kleinen noch Verbesserung, dass wenn so prallende Bälle im Mittelfeld passieren oder immer ständiger Ballbesitzwechsel kommt, dass man da auch noch keinen Sprecherwechsel macht, sondern dass wirklich erst bei eindeutigem Ballbesitz auch ein Sprecherwechsel passiert und das hat super geklappt. Am Ende konnte ich mich zurücklehnen und hab 2 Sekunden was gesagt, dann war Christian wieder dran und hat und der ist halt so auch, das kann man auch noch nachhören, also das ist, wer da wissen will, wie so eine gute Spielbeschreibung klingen kann, kann da gerne nachhören auf der AFM-Seite unter AFM-Radio einfach googeln und findet dann die Spiele. Und der hat einen geilen fränkischen Akzent, ist auch selber Fußballer, Torhüter und das war ein ganz, ganz gutes Ding. Und der hat dann auch so, Mensch, Wolf, eure, die sind aber nicht gut heute, oder das tut mir ja leid, da ist ja nichts oder so. Der Schröck marschiert durch 4 Leute durch, so, und 4 von unseren Gestalten sind da rumgestolpert und keiner ist rangegangen, so, und das hat dem dann ein bisschen leid getan, und das ist ganz schönes, also ich finde das ein ganz schönes Format. Allerdings muss ich jetzt hier noch an Justus mal kurz eine Meldung machen. Ich durfte dann mit dem Fanladenbus zurückfahren, mit dem einen, und um 3.40 Uhr oder sowas, in so einem Bus, also wo man da rumsitzt, dann Fraktus auf Überlautstärke hören, so, wer wählt, wer macht das Programm? Nein, es war einfach, das war hart. Ich weiß, was
ja, einmal nach vorne gehen und sagen, es ist zu laut. Also, ich meine, was ist da denn jetzt so schön?
Ja, ich weiß, hab dann nur rumgebrüllt, weil das irgendwie so krass
war. Darauf reagiere ich nie. Wenn Leute von hinten im Bus rumbrüllen, das ist das Schlimmste, meinen noch lauter.
Okay. Es scheint aber, du hast mit Fraktus Glück gehabt, wenn ich an die letzten Busfahrten denke.
Willst du erzählen?
Das waren Sachen, die ich nicht kenne und nicht kennen möchte.
Also ich fand das letzte Mal, das war das letzte Einhorn, da habe ich gesagt, das ist ein Film, der läuft immer. Das ist dann so dieses Schlafmittel, was
los läuft. Das letzte Einhorn.
Ja, das letzte Einhorn.
Nee, das aber hast du schon auf DVD bekommen.
Ey, das habe ich. Ich bekenne, ich habe noch nie in meinem Leben das letzte Einhorn geguckt. Das ist mir vom Titel her schon zu albern. Ich will das gar nicht wissen. Ich will auch nicht wissen, was da vorkommt.
Du glaubst, das ist ein Porno, oder?
Nee, aber das... Also Einhornfilme, bitte. kommt das immer Weihnachten oder sowas? Das, ja, ne, so ein Feiertagsfilm ist das doch. Ja, nee. Ich gucke auch keine ungarischen Märchen. Oder das Einzige, was ich an Feiertagen gucke, ist Asterix. Und Bud Spencer. Terence Hill Filme. Bis zum Exzess.
Ich meine, vielleicht kann man es im Allgemeinen machen. Wie kommen die Videos oder DVDs in den Bus des Fanlands? Gibt es da einen Beauftragten? Oder
alles GEMA-frei, muss es sein.
Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht weiß Justus ja mehr.
Nicht in Reisebussen oder auf Ölplattformen. Kommt doch immer am Anfang. Das müssen wir umgehen. Nein. Irgendwer bringt Filme mit und der vorne sitzt, bestimmt, wer es freikommt. Bei mir läuft immer Bang Boom Bang auf langen Fahrten. Immer. Weil den darf ich zu Hause nicht mehr gucken. Meine Frau bringt mich um, wenn ich den nochmal gucke. Zumindest wenn sie da ist. Deswegen muss ich ihn immer in den Bussen gucken.
Justus, den will man auch nicht zweimal gucken.
No, ich habe ihn 200 Mal geguckt.
Ja,
den will ich auch ihn auch noch 201 Mal gucken. Also so läuft es halt. Und wenn irgendwer einen Film gibt, dann tun wir ihn auch mal rein. Aber meistens bringe ich schon meine Filme selber mit, weil dann weiß ich, dass sie gut sind.
Geil, ich glaube, ich melde mich auch nochmal so eine lange Tour Heidenheim und bringe da mal so einen Stapel Karpfenangel-Videos mit und alle werden gefesselt. Und müssen.
Ich habe hier einen schönen Stream von Bisclip TV.
Ja, Freitag Aue, da sind glaube ich noch 3 Plätze frei, also in dem anderen Bus.
Bin verhindert.
Ja, müssen wir über das Spiel noch weiter reden. Also es gab 3 Gegentore, es war furchtbar und das war's, oder?
Wolf? Es war wunderschön zu sehen, dass wie eine gute Spielstruktur in einem Team stattfindet mit großen, kopfballstarken Spielern und schnellen, laufbereiten Balltransporteuren mit Sprinttempo und guter Technik. Also es war eine geile Mischung, das hat Spaß gemacht zu sehen.
Und vielleicht noch ergänzen, also ich habe es ja auch nur im Fernsehen geguckt, aber allerhöchsten Respekt an unsere Kurve, weil was da auch durch wie auch immer gesteuerte Mikros rüberkam, es muss im Stadion wohl auch so gewesen sein, also von Anfang bis Ende sehr lautstark, sehr geschlossen supportet und das bei der Leistung aller Ehren wert.
Ich muss mal ganz kurz was zu dem Sound hier gerade eben sagen, das Rumpeln, was wir immer hören. Ne? Das sind die Mikrofone, stehen hier auf dem Tisch, auf dem Ständer und unter uns fährt die U-Bahn lang und wir haben jetzt zum ersten Mal, übertragen wir auch die U3 dann immer schön mit diesem kleinen dumpfen Gerumpel, was ist da kurz mal reinfährt.
Hamburger Lokalkolorit, fantastisch. Hast du danach noch Spielerstimmen gesammelt und oder wollten die nicht oder wolltest du nicht?
Nee, das ging nicht, weil der Fanladen gesagt hat, ich darf auf keinen Fall mehr Spielerstimmen sammeln, weil die würden mich sonst da alleine sitzen lassen, weil das mal ein bisschen zu lange gedauert hat in allen. Halbe Stunde nach Spielende, alle wollen nach Hause und dann holt man da noch so ein paar Spielerstimmen. Das dauert dann immer ein bisschen, bis sie raus sind auch und deswegen, klar, lieber nach Hause kommen als
noch ein paar. Da waren die Spieler
und auch nicht mit den Fanladen anlegen wollen, das finde ich sehr gut. Sie haben dich gut erzogen, Wolf, in Aalen, da habe ich schlimme Sachen von dir gehört.
Erzähl.
Naja, dass du einfach nicht gekommen bist.
Das war eine halbe Stunde nach Spielende.
Ja, eine halbe Stunde
nach Spielende. Das kann ich aber bestätigen. Ich musste auf den mal in Düsseldorf in der Tiefgarage warten dann im Spiel. Das hat auch so lange gedauert.
Da musste ich noch vorher Luft schnappen, bevor ich in dein Auto eingestiegen bin.
Aber dann hat er mir das Leben gerettet, weil er mich bis Hamburg nachts zugetextet hat und ich nicht eingepennt bin. Das war super. Deswegen habe ich ihn ja mitgenommen.
Und das lag nicht an den Ausdünstungen der Karpfenköder im Auto, dass das so eine Art von Schlafgas ist oder so?
Was ist das nächste Thema?
Nächstes Thema wäre jetzt dann schon die Entlassung. Deswegen fragt ihr nach den Spielerstimmen, ob die vielleicht das da schon mal haben anklingen lassen. Ja, 60 ist erst nach Trainerentlassung.
Ach ja.
Du hast es ja nicht mitgekriegt, hast du schon gesagt.
Ja. Also Wilko, wir haben einen neuen Trainer.
Ja.
Hast du mitgekriegt?
Ja, habe ich mitgekriegt. Auch als ich mich dann drüber lustig gemacht habe, wie man seinen Amateurtrainer zum Cheftrainer machen kann, die Vollpfosten aus Stelling, wurde ich dann gestern belehrt.
Man lernt halt nie aus, ne?
Ja, Fußball ist ein rasendes Karussell und wenn man da nicht immer am Puls der Zeit ist, kriegst du nichts mit. Nein, natürlich habe ich das mitbekommen. Und zu meiner eigenen Ehrrettung möchte ich sagen, das habe ich mitbekommen. Ich habe da aber eigentlich nichts zu sagen.
Ja, für sportliche Expertise sind hier immer Wolf und Sebastian zuständig. Genau. Sebastian, erzähl doch mal. War richtig. Hast du ja schon lange gefordert hier.
Ja, ich habe ja letzte Saison schon gesagt, sofort feuern den Mann. Ich glaube, es war notwendig, weil irgendwie gar nichts mehr ging. Und wenn man Fürth gesehen hat, war das Spiel auch irgendwie, was Wolf eben meinte, er kam nicht zu Wort, weil, warum auch? Wir haben ja nicht mitgespielt so ganz. Und keine Ahnung, was man so von außen mitkriegt, scheint es ja schon so zu sein, dass die Mannschaft irgendwie ein Problem hatte. Und du kannst halt nicht die ganze Mannschaft entlassen.
Nee, nur eins.
Ja, mindestens 11, die offen. Nee, lassen wir das. Aber ich glaube, es war der richtige Zeitpunkt, auch wenn du ja letztes Mal nicht ganz zu Unrecht. Irgendwer knibbelt hier.
Ja.
Das ist der Fanladen.
Justus hat beim Elternabend nichts zu essen gekriegt und muss jetzt mal eben Brötchen essen. Sei ihm gegönnt.
Ja, aber das mit. Na egal. Ich fand es nachvollziehbar. Es war irgendwie, glaube ich, auch in der Diskussion so, dass man wahrscheinlich, wenn man noch ein bisschen länger gewartet hätte, einfach auch irgendwie sich nur noch von außen hätte jagen lassen, im Sinne von, der Trainer muss aber sofort gefeuert werden, damit tust du. Wer auch immer dann gerade Trainer ist, glaube ich, auch keinen Gefallen. Von daher fand ich es naheliegend nachvollziehbar und jetzt gucken wir mal, ob Meckle das so gut hinkriegt, wie wir, glaube ich, alle hoffen.
Und allen, die daran zweifeln, sei unsere Episode Nummer 11 empfohlen, wo er ja ungefähr 1,5 Stunden hier seine Expertise zur Ausbildung von jungen Spielern abgegeben hat. Wie viel Trainerentlassung habt ihr denn beim Millantor Rohr damals herbeigefordert? Und wie viele sind noch eingetreten? Oder habt ihr überhaupt mal eine gefordert?
Maslow war schon Übersteiger, oder?
Maslow war hinterher, ja.
Und bei uns gab es nur Schulte, ne?
Schulte und der danach. Glaub, den wollte eigentlich auch niemand so richtig loswerden.
Nee, aber danach?
Der war
danach.
Wolas?
Lokowski. Wolas auch?
Ja.
Nee, Wohlers kam nach Schulte.
Ja. Ja. Und danach kam, glaube ich, Lokowski.
Also ihr habt Schulte rausgeschrieben?
Nee, ich glaube, die wollten den gar nicht loswerden. Das Wort kam, glaube ich, eher so vom Präsidium.
Aber ist das nicht der Film, wo sie dich anrufen und du da irgendwie gesagt hast, Schulte ist entlassen? Und dabei interpretiere ich immer, wenn ich ihn sehe, da rein, du weißt nicht so richtig, ob du es gut oder schlecht finden willst.
Ja, das war in unser aller Fansein die erste Trainerentlassung. Das bekommt man am Telefon gesagt. In dem Moment sitzen im Fanladen noch 10 Leute und dann brüllt man das in den Raum, weil sowas hat es halt noch nie gegeben. Und dann, wie geht man jetzt damit um? Stürmt man auf die Wohlwillstraße und zündet irgendwas an? Oder? Weiß ich nicht.
Also ich glaube, Bengalos und Pyro gab es jetzt bei Rabets Entlassung nicht, aber ansonsten eher größtenteils, ich sage jetzt mal Erleichterung bei vielen. Auf jeden Fall Erleichterung und freudiger Blick in die Zukunft, was den Herrn Megler anbelangt. Ich denke, da sind die Reaktionen bisher, zumindest was ich so mitkriege, ausnahmslos positiv. Und naja, ob das erste Spiel jetzt dafür zwangsläufig wegweisend ist, wird man sehen. Aber ich denke, in vielen Sachen hat man da vielleicht auch schon eine Verbesserung gesehen. Und wenn man gesehen hat, wie er beim Reinkommen ins Stadion schon gefeiert wurde von den Leuten, ist zumindest so eine Art Aufbruchsstimmung auf jeden Fall hier dann wieder da. Wie viele Spiele wird er denn gesperrt? Will jemand einen Tipp abgeben?
2.
0.
3 Spiele.
10. Wegen Fußballmafia. Ich bin dagegen allerdings, aber man kann dann vielleicht irgendwie einen Tunnel graben von der Tribüne an den Rand, sodass Maggie dann ab und zu dann so seinen Kopf da rausstecken kann und ein bisschen was machen. Wobei sein genaues Vergehen mir übrigens unklar ist. Kann mir jemand nochmal ganz genau erzählen, ob er dem Schiri nun seine Faust auf die Brust gesetzt hat, seinen Ellenbogen in die Seite gedrückt, ihn K.O. geschlagen hat, weil ich habe nach dem Spiel ungefähr 10 verschiedene Versionen gehört.
Du hättest es einfach im Fernsehen sehen müssen. Also hinterher, da sieht man es nämlich.
Ja, bin ich aber nicht zu gekommen.
Das ist sehr traurig. Nee, eigentlich fällt er mit den Ellbogen so ein bisschen aus. Ne? Der vierte Offizielle, wir kämpfen ja dann noch mit den Mikros, der vierte Offizielle kommt halt so von rechts in sein Blickfeld, während er da vom Platz stürmt und er packt irgendwie seinen rechten Ellbogen so ein bisschen in Richtung dieses vierten Offiziellen und es ist, denke ich, unstrittig, dass er da auch den mit meint, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob er ihn berührt hat dann oder so.
Ich glaube, es war auf jeden Fall Notwehr.
Das klingt auf jeden Fall mild. Angesichts des Vergehens finde ich es mild. Ich fand den Schiedsrichter nicht gut und ich finde, dass er sich seine 5,5 in einem anerkannten Fußballfachmagazin, was ich sonst langweilig finde, sehr verdient hat.
Ist das denn jetzt, also ich habe von Fußball wenig Ahnung, ist das denn eine Strafe, die Trainern vorbehalten ist? Oder darf man auch Spieler auf die Tribüne schicken? Und gibt es für Trainer auch eine rote Karte bei Unsportlichkeit? Ja, ne?
Das ist doch die rote Karte für Trainer.
Quasi. Das ist sozusagen die Trainer kriegen keine rote Karte, sondern die
werden auf die Tribüne werden ihre, aus ihrer Coaching-Zone auf die Tribüne verwiesen.
Und dann eine andere naive Frage, die ich habe, ist das von da oben für einen Trainer nicht viel cooler? Zu sehen, ob seine Taktik funktioniert
oder nicht. Frag mal, wer hat die Vogts?
Ja, genau. Das habe ich nämlich heute noch
gesehen. Es ist nicht cooler für Trainer, vor allem, wenn sie Bock haben, Linienrichter und Schiedsrichter anzupöbeln. Das ist eine totale arge Strafe.
Konstruktiv denen helfen. Doch, wollen die ja auch nur. Nee, ja, aber ich meine, es ist ja... Habe ich dann drüber nachgedacht, dass bei anderen sehr taktiklastigen Sportarten ist es ja durchaus üblich, dass einer von oben zuguckt und sagt, okay, weil ich selber bin überhaupt nicht in der Lage, vom Spielfeldrand Taktik zu beurteilen. So, ne? Also für mich sind deswegen alle gleich groß und
kein Trainer.
Ja.
Aber bist du denn in der Lage?
Sehr zum Leidwesen des deutschen Fußballs, muss ich mal sagen.
Bist du denn in der Lage, von weiter oben die Taktik zu beurteilen?
Leichter. Ja, jetzt wo ich bei dir in durch die harte Schule Millanton gehe, in der Tat achte ich da so ein bisschen drauf und auf verzogene Quadrate im 4-3-3 flach mit inversierten Wingern und so weiter. Aber ich meine, für mich liegt das eigentlich auf der Hand. Man sieht von oben Taktik besser als von der Seitenlinie.
Aber nicht in unserem besonderen Stadion. Wenn ich mir vorstelle, wenn ein Trainer von uns auf die Gegengerade Stehplatz geht und wird dann da von 7 Kampfkiffern gleichzeitig belabert und zum Mitrauchen genötigt.
Der kann ja in so ein Papamobil kommen, in so einen Glaskasten.
Das machen ja sowieso die Teams, auch wenn die auswärts sind, dass sie einen aus der Video- oder aus der Analyseabteilung oben haben, der dann da seine Extrakte oder seine Analysen durchfunkt.
Also auch in Echtzeit sozusagen. Also der
nö, zur Halbzeit. Ja, das ist okay. Dann ein klares Ding. Aber ich glaube, so weit sind wir noch nicht, dass wir mit Video arbeiten, so, dass dann doch ein Zusammenschnitt. Sven nickt.
Wir sind voll auf der Höhe der Zeit.
Sonst zeigt man einfach das letzte Spiel.
Nein, das ist mittlerweile üblich, dass es Videoanalysten gibt, die oben sind und noch jemand ohne Video und die dann auch in der Halbzeit runtergehen und ihre Eindrücke von oben dem Trainer mitteilen.
Okay, alles klar. Und die Präsenz des Trainers am Spielfeldrand ist dann sozusagen, ja, Symbolcharakter wäre jetzt ein blödes Wort, aber ist halt wichtig, um die Mannschaft so zu
erreichen
und so.
Ja. Coaching.
Okay. Und wenn du dir mal die U23-Spiele angeguckt hast, da kriegt man ja relativ deutlich mit, wie der Trainer dann auch mal Spieler zu sich ranruft, um ihnen irgendwas zu erklären. Ich glaube, das wird auch bei der ersten Mannschaft nicht anders sein, auch wenn man es nicht so direkt mitkriegt, weil man ständig nichts hört. Aber
das, was du eben sagtest mit den Videos, Sven, machen wir das bei unseren Heimspielen oder darf der Gast auch hier so ein Video-Dingsbums machen?
Weiß jetzt nicht, ob das betriebsinterner sind.
Achso, dann möchten wir das auch nicht ausplaudern. Nee. Machen wir das auswärts?
Das weiß ich wiederum nicht. Ich weiß es von uns, dass es halt entsprechende Arbeitskartenanfragen gibt. Und da wir eigentlich auch den Gästen das alles genehmigen, gehe ich davon aus, dass das zum guten Miteinander gehört, dass man dem Gast genehmigt, auch so einen Analysten oben hinzusetzen oder so.
Und zweite Frage, wenn wir den, wie heißt du offiziell, Organisationsleiter Sicherheit?
Veranstaltungsleiter, Sicherheitsbeauftragter, alles mögliche.
Wenn wir dich schon hier haben, wenn jetzt der Gästetrainer auf die Tribüne geschickt wird, gibt es da eine offizielle Anweisung, wie das zu geschehen hat? Muss der auf Sitzplatz dürfen oder ist das relativ frei?
Ist mir in der Tat nicht bekannt. Ich muss jetzt auch jetzt darüber nachdenken. Nicht, dass ein äußerst unbeliebter Gästetrainer, mir fällt jetzt keiner ein, aber...
Alle.
Peter Neururer.
Oder früher wäre, sagen wir mal, früher Klaus Schlappner. Nehmen wir den mal als Beispiel. Also da würde ich den Ordnungsdienst bitten, ihm nahezulegen, jetzt nicht auf die Gegengerade zu gehen.
Aber wo muss er denn hin dann? Der ist ja, da sind ja die Trainerbänke.
Der Schiedsrichter, ja gut, ich weiß nicht, ob er dem Wink des Schiedsrichters folgen muss, der zeigt ja dann immer dahin, aber wir hatten das ja schon mal, die gehen dann raus und stellen sich in die Ecke unter die Anzeigetafel.
Okay. Sondern du musst da einmal rum und geht auf die Haupttribüne.
Gästeblock.
Aber im Prinzip, das vom Schiri sagt ja auch nur, dass er den Platz zu verlassen hat, ähnlich wie bei den Spielern mit der roten Karte. Da ist ja kein, und zwar in folgende Kurve auf Sitzplatz A24 oder so da drin.
Ja. Möchten wir noch irgendwas zum 1860-Spiel? Nee, Quatsch. Wo sind wir? Wir sind bei der Entlassung. Wir sind vor dem 1860-Spiel. Möchte noch jemand dem Herrn Meggle was mit auf den Weg geben?
Ich könnte hier den Millantor-Award zitieren.
Mach mal.
Ausgabe 21, 11. April 1992. Damals war gerade Horst Wohlers gegangen worden. Seppo Eichkorn hat übernommen. Und der Millantor-Raw kommentierte fachkundig, da Trainerwechsel bei St. Pauli immer einen Motivationsschub verursachen. Wir erinnern uns an den glorreichen 1-0-Sieg in München. Da war kurz vorher Helmut Schulte in die Wüste geschickt worden. Erwarteten wir, dass vielleicht wieder eine Überraschung in Krefeld bei der Pillentruppe und dem Aufstiegsfavoriten drin sein könnte. Das war dann gegen Uerdingen. Ergebnis steht, glaube ich, im Artikel, aber irgendwie nicht drin. Könnt ihr euch daran erinnern?
An Spiel in Uerdingen aus 92.
Als sei es gestern gewesen.
Ja, ab einem gewissen Alter sind doch die Sachen, die länger zurückliegen. Das ist doch so quasi wie gestern. Und wenn ich dich jetzt frage, was du heute zum Mittagessen gegessen hast, dann kommst du ins Grübeln.
Also ich sag mal, dann war es auf jeden Fall so, Dicken war voll, im Bus wurde gequarzt. Also ja, sowas.
Warum erzählst du nichts von dir?
Aber es gab noch keine Einhornfilme.
Ja. Mit Recht. Und der Fanbeauftragte durfte noch trinken.
Der durfte damals noch alles.
Aber Uerdingen fällt mir ein, gab es 92 den Groti Fanden eigentlich schon?
Allerdings, den gab es schon. Steht hier aber nicht drin, aber das... Aber da steht alles drin, das sind super Berichte. Teigwarenstand, wo auch die Vegetarier unter uns, die im Recht kommen. Frittierte Kartoffelteile für 1,50 Mark.
Ich glaube, in Uerdingen hat Ailton sein Gnadenbrot verdient. Wenn ich da richtig informiert bin.
Der ist danach noch nach Oberneuland gegangen, eben wieder. Und hat bei der Pressekonferenz von Oberneuland nur gesagt, wie geil wäre das.
Oh. Während wir hier im Übrigen ein akustisches Format machen, werden von außen Fotos von uns gemacht, habe ich mitgekriegt. Es scheint also Groupies zu geben, oder? Die sind hier wegen irgendeiner anderen Veranstaltung.
Ja, hier ist überall Veranstaltung heute.
Für die wenigen, die es jetzt nicht auswendig gewusst haben, das Spiel, was wir eben erwähnt haben, gegen Uerdingen, ging dann übrigens 0-0 aus. Also Motivationsschub, dank Seppo. So die Männertor-Rohr-Schlagzeile war dann doch eher Luftnummer. Aber die Teigtaschen waren bestimmt super lecker.
Gut, dann so viel zum Trainerwechsel. Machen wir weiter mit dem nächsten Spiel. Und Christoph sagt, er kann sich dunkel daran erinnern, wir haben gegen 1860 gespielt. Wie war es denn?
Ja, was soll ich sagen? Wie soll man da anfangen zu erzählen, ohne irgendwas über Trainerwechsel zu sagen? Also war halt schon so, als ob die irgendwie eine andere Batterien drin hätten. Aufstellung fand ich interessant, aber gut. Hat mich sehr gefreut, den Saugen von Anfang an zu sehen zum Beispiel, den ich auch ziemlich stark fand. Und die ganze erste Hälfte war ganz eindeutig so, dass St. Pauli locker 2-0 eigentlich hätte führen müssen. Aufgrund eines Elfmeters, den ich für komplett unberechtigt halte, wie überhaupt alles, was das Spiel gegriffen hat, kommt mir jetzt nicht mit Fernsehbeweisen und so. Ich habe es wirklich nicht gesehen. Sven guckt so, dass der Elfmeter offenbar berechtigt war.
Das war vorher Abseits.
Ja, aber das Foul selbst, ich gucke dann meistens auf unsere Spiele und von denen hat keiner protestiert.
Was ist das denn für Lang?
Das kann ja sein, weil die wussten, das macht der Trainer für uns. Also das wird dann nach der Vorbereitung gesagt.
Und wenn wir jetzt produzieren, den Platz der Mechler, wir müssen aufpassen.
Ja, wie auch immer, ich meine, in der ersten Halbzeit eindeutig St. Pauli sehr klar überlegen. Zweite Halbzeit fand ich im Vergleich zur ersten, hat mich die ein bisschen gewundert. Und zwar deswegen, weil ich dachte, boah, jetzt geht's los hier. Maggie, Halbzeitansprache, Halleluja, das höre ich bis hier oben in der Gegengerade. Habe ich nicht gehört und das war in der zweiten Halbzeit auch deutlich statischer. Man ließ sich doch mal wieder ein bisschen ausbremsen. So sah es für mich aus von einem taktisch nicht ganz unklaren Gegner. Der Schiri pfiff mal wieder lustig durch die Gegend. Waren alle beiden aberkannten Tore in der zweiten Halbzeit oder habe ich das jetzt falsch durcheinander gekriegt? Mindestens eins der Tore muss auf jeden Fall berechtigt gewesen sein. Also so dass tatsächlich der Schiri besonders für Stimmung sorgte und das Ganze, ich kriege hier lustige Zahlen. Ah, es hängt wohl damit zusammen, dass ihr entweder zu leise, zu laut, zu langsam, zu...
Sprich einfach weiter.
Ja, okay. Was soll ich sagen? Auf jeden Fall, mit Maggie verlieren wir deutlich schöner. Es war die Wiedergeburt der Tragik am Millerntor. Es war das, wir haben es eigentlich verdient, aber nicht bekommen Ding. Und es war schon so, dass ich nach diesem Spiel echt sicher bin, das nächste Ding, was so gespielt wird, gewinnen wir.
Das wäre dann der Freitag. In Aue. Mal gucken.
Warum nicht? Warum nicht auch auswärts?
Es gab ja rund um das Spiel noch so ein bisschen ja drumherum. Unter anderem meine Gedenkchoreo, nenne ich es jetzt mal, für einen St. Pauli-Fan, der zur achten Dame gehört und der eben vor kurzem verstorben ist. Und da gab es danach eine etwas, ja, weiß ich gar nicht, schwierige Situation. Es war nicht richtig als Schweigeminute angekündigt worden, aber es war natürlich eine sehr bedrückende Stimmung. Alle waren in dieser eigentlich als Einsingphase gedachten Zeit nach der Mannschaftsausstellung vor dem Anpfiff relativ ruhig im Stadion und auf einmal fing der Gästeblock an, irgendwie 60-60 zu rufen, wo dann auch einige sich danach darüber echauffiert haben. Ich fand das nicht pietätlos, weil ich fand, da war eine kleine Pause da und es war halt eben auch nicht als Schweigeminute tituliert. Habt ihr das ähnlich gesehen, Justus?
Ja, ich habe es ähnlich gesehen, aber auch nur ähnlich. Also ich fand auch, es wussten alle nicht so genau, was jetzt los ist, was jetzt zu machen ist. Aber dann fange ich als Gästeblock nicht an, wenn man nicht weiß, was man jetzt macht, als Einziger quasi laut zu supporten. Dann ja, okay, warte ich halt auch mal kurz. So schwer ist es nicht, nochmal eben abzuwarten. Das mache ich Ihnen schon zum Vorwurf. Aber natürlich wurde es nicht richtig als Gedenkminute deklariert und war ja auch nicht so gedacht. Auch im Gespräch mit Sven schon vorher und auch mit der Gruppe, die Choreo gemacht hat und so, war das schon alles so abgesprochen, dass es genau so läuft. Genau so ist es auch passiert. Ich hatte persönlich nicht damit gerechnet, dass das Stadion dann wirklich so leise wird. Das hat mich gewundert. Sven, du nix, dich anscheinend auch. Und von daher waren wir auf diese Situation, glaube ich, auch nicht so richtig vorbereitet, was man denn dann macht. Sonst hätte ich es mindestens dem Fanbeauftragten und dem Fanprojekt vorher mal stecken können, dass es so läuft. Aber ich habe nur gesagt, es gibt nur Gedenkchoreo und so, aber ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass das Stadion wirklich so ruhig wird. Sonst hätte man zumindest auf diesem Wege das vorher schon mal irgendwie klären können. Aber naja, man muss sich als Gast dann auch nicht so verhalten, sondern kann auch noch irgendwie eine halbe Minute warten, bis man merkt, die anderen fangen auch irgendwie an, was zu machen. Dann kann man ja loslegen.
Ja. Die 60er hatten dann noch eine Tapete, wo man sich darüber beschwert hat, dass der Vorsänger ein Stadionverbot hat. Ich habe das, als ich es gelesen habe, gedacht, die adressieren das an uns, also an den FC St. Pauli, weil halt ihr seid ja ganz tolle Helden, das stand da sinngemäß drauf. Und habe jetzt im Nachhinein erst gelesen, es ging um Auswärtsspiele in Fürth, für das er jetzt ein Stadionverbot bekommen hat. Also das fand ich von der Tapetenaussage her etwas unglücklich. Melden bei uns Gästevereine Tapeten an? Müssen sie das? Sollen sie das?
Die melden über den Fanladen, über den Fanbeauftragten die Sachen an. Also wir wussten vorher davon, jetzt nicht den exakten Text, aber ich war auch zuerst verwundert, wieso wählen die Ansprache mit ihr, also irgendwer in diesem Stadion, nehme ich dann mal an, weil Fußball soll ja im Stadion stattfinden, was natürlich Bullshit war, aber der Rest des Stadions oder viele haben das wahrscheinlich so verstanden, dass irgendwie der FC St. Pauli involviert wäre, was er nicht war.
Wir wussten den genauen Text vorher. Manche Fanbeauftragten sagen das so, weil zum Beispiel wie in Aue man sowas ankündigen muss, sonst kriegt man es nicht mit rein. Bei uns ist es ein bisschen lockerer zum Glück. Wir wussten den Text, wir wussten auch den Hintergrund, zumindest wir sozusagen, die den Text vorher kannten. Ich fand es auch ein bisschen komisch, aber es gibt wohl großen Unmut in der 60-Fanszene, deswegen, weil der von 60 Ordnern erkannt worden sein soll, wie er ein Mengalo auf dem Zaun gezündet hat, aber alle im Block gesehen haben, dass er kein Mengalo gezündet hat. Die haben da irgendwie ein vereinseigenes Problem offensichtlich, wer von vorne und wer von hinten guckt, sieht verschiedene Sachen.
Also das heißt, es hat jemand anders gezündet oder es war gar kein Mengalo?
Nee, es war jemand anders. Ah, okay. Er war es nicht. Also Bengalos ist, glaube ich, unstrittig, aber jemand anders.
Gut, ist ja zum Glück auch nicht unsere Baustelle, aber ich habe mich auf jeden Fall über den Tapetentext halt so ein bisschen gewundert.
Und wir haben in der Choreo vor dem Spiel endlich das Vereinsmaskottchen gefunden.
Den Maulwurf.
Pauli. Pauli mit blutunterlaufenden Augen, Bengalo in der Hand. Was hat er gehabt? Eine Flasche noch?
Irgendwie? Naja, das war ja Teil dieser Gedenkchoreo für Mida. Der das als weiß ich nicht, Logo, Avatar, wie auch immer, im Forum genutzt hatte. Ne? Ah, okay. Okay. Haben wir da was zum Spiel?
Seit Jahren das erste Heimspiel, welches ich im Fernsehen geguckt habe. Ich war gar nicht im Stadion. Muss ich jetzt leider bekennen. Alle total schockierte Gesichter. Ich blicke in entsetzte Gesichter.
Nur jetzt kommst du, jetzt erwarten wir natürlich Generalabrechnung mit dem so von wegen, ich habe es ganz genau gesehen mit Zeitlupe und so weiter und so fort. Nee, jetzt geht's los.
Es war
hier in Rettung für Robert Kampka. Das ist der Schiedsrichter.
Aus Mainz, ne?
Aus Mainz,
ja. Genau.
Robert, immer ganz super Vorname.
Schiedsrichter. Nee, ich war die Hälfte der Zeit damit beschäftigt, Potowski zu hassen. Erstmal, weil der kommentiert hat. Und Potowski ist mein persönlicher Lieblingsfeind. Muss ich noch näher ran? Oh, jetzt kriegen die aber viel angenehmer. Potowski ist mein persönlicher Lieblingsfeind. Ihr erinnert euch, wegen Anpfiff damals auf RTL.
Potowski ist schuld am bezahlten Fußball-Fernsehen-Dienst,
ja, da, ne? So ungefähr kann man das zusammen runterbrechen. Er war übrigens vorgestern bei das im Dritten, das habe ich auch nur geguckt, um ihn zu hassen.
Du guckst das im Dritten?
Das ist so ein bisschen, ja, Fernsehstalking, was du machst. Nein, oder du schaltest, selbst ihm so lange hinterher, bis es ihm, ja, unheimlich wird.
Ja, und ich führe Strichlisten über Fehler, die er macht und so weiter und so fort.
Ja, komm du mir nochmal mit Trash-Fernsehen-Mobben hier um die Ecke.
Das habe ich nur zufällig gesehen, weil ich gerne das Hamburg-Journal gucke. Und das kommt halt direkt davor. Da habe ich gesehen, da kommt Potowski.
Also und eigentlich wollte ich ja ganz was anderes. Und wenn wir dir nun sagen, dass im letzten Einhorn Uli Potowski in einem Cameo-Auftritt zu sehen ist.
Ja, ja, das wäre mir schon vorher bekannt geworden.
Du wirst es nur wissen, wenn du es gesehen hast.
Ich glaube das nicht.
Darf ich was fragen?
Ja.
Uli Potowski soll Schlager aufgenommen haben?
Bevor er
zum Fußball gekommen ist und als Sportreporter, Kommentator gearbeitet hat, soll er ganz launige Schlager. Wir fragen unseren Schlagerchef Mike Krücke.
Also Krüger weiß von nichts, dann wird das nicht passiert sein.
Okay.
Der ist aber, er hat erzählt bei DAS, dass Sönke Wortmann, der jetzt gestern Gast bei DAS war, bei Werner Hansch eine Ausbildung gemacht hat zum Sportjournalist.
Wann war Werner Hansch bei DAS?
Wir haben ja in der vorletzten Sendung gefragt, was Werner Hansch dort eigentlich macht, weil den vermisse ich zum Beispiel sehr. Aber es war nicht zu klären, ne? Wo Werner Hansch jetzt ist.
Das hatten wir neulich schon mal, das Thema.
Ja, genau. Und dann habe ich vergessen. Was ich sagen wollte, Heimspiel im Fernsehen, meine ich wieder. Das schockt mich. In Gänze nicht.
So. Erzähl doch mal, warum du das Heimspiel am Fernsehen gesehen hast.
Meine Tochter kriegt Zähne.
Oh, da wäre es doch aber gegen gerade genau richtig.
Ich durfte nicht weg. So, jetzt ist es raus.
War deine Frau wenigstens im Stadion?
Nee, kaum nicht.
Aber ich kann ja auch was zu weiblichen, weil ich sehe ja beruflich bedingt auch eher weniger Heimspiele irgendwo anders, aber schon gar nicht im Fernsehen. Einmal war ich krank in den letzten 25 Jahren, da war ich aber wirklich im Bett, konnte gar nichts machen. Aber letztes Jahr, Dezember, war ganz schlimm, da war ich im Urlaub und das ging halt auch nicht an. Das Heimspiel gegen Karlsruhe, was wir da auch, glaube ich, zu Hause verloren haben, 0-2 oder was. In einem Hotelzimmer in Bangkok hier über AFM Radio und hat Wolf mich noch geflaxt, das weiß ich ganz genau. Ich sehe mitten in der Nacht in Thailand AFM Radio und dann, jetzt spaziert die Polizei vor der gesamten Nordkurve auf, das eskaliert hier total. Ich breche so zusammen, weil natürlich vorher überlegt, boah, kannst du dir das leisten, bei einem Heimspiel in Urlaub zu sein, geht das gut? Und dann ja, na, denkst du halt ein paar tausend Kilometer entfernt, das geht da voll ab, was macht mein Vertreter? Und dabei war das gar nicht so schlimm, hat der gute Wolf übertrieben. Echt.
Ja, ich wusste ja, dass du dazuhörst, hast du ja angekündigt. Und, ja.
Nee, war das nicht so eine Pfandbecher-Schmeißaktion? Das war dann irgendwie so plötzlich lauter Gegenstände
geworfen. Das kam in der Halbzeit. Zuerst war eine Fehlinformation, ich habe das natürlich später aufgeklärt. Die Polizei hatte irgendwie einen verkehrten Funkspruch, jetzt vor der Nord aufziehen, aber das war ein Missverständnis. Die sind ja auch gleich wieder weg. Das war das Erste, wo ich kurz vorm Durchdrehen war. Und dann in der Halbzeit, danke transparent von Viva Con Agua für die Becher, was wohl von vielen missverstanden wurde, jetzt ganz viel. Da hast du so Becherhagel und ich so. mach ich auch nicht nochmal.
Urlaub jetzt, oder?
Ansagen, wann du in Urlaub fährst, ne? Das ist auf alle Fälle nicht gut.
Gut, dann haben wir das Spiel auch durch. Müssen wir noch über die Pokalauslosung reden? Also, ich denke, spannendste Frage wird, wer ist der Gegner in der nächsten Runde?
Ich dachte Bayern München.
Ja, gut, können wir uns noch einigen. Heimspiel. Wieder. Gut.
Es gab doch mal die Frage, wie das mit Fans, Dortmund, was da zu erwarten ist, Fanladen etc., Thematik, Dortmund, ist das noch?
Gibt's das noch?
Dortmund? Ja, gibt's noch. Also ich habe heute zum ersten Mal Kontakt mit meinem Kollegen aufgenommen nach Dortmund wegen des Spiels und ich weiß natürlich jetzt auch noch nichts. Also ich meine, das Spiel ist jetzt wann terminiert worden, vor ein paar Tagen oder was? Ist jetzt so in dem Anfang des Austauschs, des normalen Austauschs zu so einem Spiel sind wir jetzt seit heute. Da ist irgendwie noch nichts klar.
Gut. Dann haken wir das ab. Dann können wir natürlich überleiten zu unserem wunderbaren Extra-Thema heute, nämlich dem Millantor Roar. Vielleicht als Einstieg fände ich es ganz gut, wenn ihr beide nochmal ganz kurz erzählt, was habt ihr denn damals gemacht und wie hat sich eure Rolle beim Millantor Roar damals genau dargestellt? Also sprich, habt ihr geschrieben, habt ihr layoutet, habt ihr den Brettstift angelegt? Vielleicht so von euch beiden ganz kurzes Wort dazu und einmal eine Erklärung, was macht ihr heute? Also bei Sven ist das mehr oder weniger öffentlich bekannt. Bei Olaf vielleicht hast du dich nach dem ja doch sehr aktiven Fan-Dasein bei einem Fanscene irgendwann gelassener gegeben, was den Verein anbelangt, oder bist du heute noch genauso dabei wie früher? Vielleicht fängt Olaf kurz an.
Nee, genauso nicht. Das würde ich, glaube ich, heute auch nicht mehr hinkriegen, zeitmäßig. Ansonsten muss man eher sagen, wieder. Also ich hatte schon nach der Zeit Millantor Roar, dann habe ich noch ein Jahr unhaltbar gemacht, irgendwann eine Phase, wo ich ein bisschen die Schnauze voll hatte. Da trugen dann noch irgendwelche Statements von Maslow im Sportstudio mit noch dazu und auch unseren damaligen Präsidenten konnte ich irgendwann nicht mehr so richtig gut ertragen und habe dann auch ein paar Jahre keine Dauerkarte gehabt und bin nur ab und zu mal ins Stadion gegangen.
Nur kurz einzuhaken, ist vielleicht nicht dem einen oder anderen Hörer klar, dass was Uli Maslow sich damals geleistet hat. Ich glaube, weil es ein sehr farbiges Beispiel ist, kannst du es vielleicht nochmal bringen.
Naja, man hat ja mitteilen zu müssen, dass er stolz darauf sei, Deutscher zu sein. Und das fand, glaube ich, nicht nur ich etwas irritierend damals. So richtig erwischt hat es mich dann eigentlich wieder dieses Spiel, wo Marien uns in der letzten Sekunde da quasi gerettet hat.
Das Oberhausen.
Da war ich dann mal wieder im Stadion nach langer Zeit und da hat es mich einfach wieder gekriegt. Also ich habe damals zu meiner Freundin nach Abpfiff gesagt, wir sehen uns in 2 Stunden, bin über den Zaun und
Über den Zaun?
Ja, über den Zaun. Ich war nicht der Einzige. Ich habe viele Leute auf dem Spielfeld getroffen.
Was hast du beim MR denn gemacht damals konkret?
Im Wesentlichen Layout, Produktion. Ich habe auch selten mal was geschrieben. Ich habe ab und zu auch mal ein paar Fotos gemacht. Es gibt, glaube ich, auch ein, zwei Illustrationen von mir. Und ich glaube, ich habe alles irgendwann mal gemacht. Ich hatte auch mal einen Prittstift in der Hand bei der Nullnummer. Aber im Wesentlichen layoutet.
Okay, zum Unhaltbar und den ganzen Entwicklungen kommen wir dann noch. Sven, bei dir ist dieser Abstand, der hat sich ja nicht wirklich eingestellt.
Nee, zum Fanzine machen ja, logischerweise. Also ich hatte dann halt, als ich zum Verein gewechselt bin vor 25 Jahren, meine Tätigkeit beim Übersteiger dann aufgehört. Aber nach dem Millantor-Ruhr war ich halt einer derjenigen, die beim Nachfolgeprojekt Übersteiger mitgemacht habe. Oder das ja war ja ein übergangsloser Wechsel. Beim Millantor-Ruhr selbst habe ich alle Vorwörter, Einleitungen geschrieben und auch ab und zu halt ein paar andere Artikel, aber der Ort nicht.
Du hast ja gerade die Stirn gerunzelt, weil du gesagt hast, vor 25 Jahren, vor 16 Jahren bist du zum Verein, ne? Vor 25 Jahren war der Millantor Ruhr.
Stimmt, Entschuldigung, natürlich, ja. Also vor 16 Jahren zum Verein, genau.
Okay, dann klären wir jetzt natürlich nochmal ganz kurz auf. Der Millantor Ruhr war das erste Fußball-Fanzine, was es in Deutschland gab. Es gab in Deutschland schon ein paar Punk-Fanzines, es gab in England auch viele Fußball-Fanzines, aber in Deutschland in der Art, ein Fußballfanzine, war es tatsächlich dann das erste. Olaf, wie ist das dazu gekommen? Wie kommt man auf die Idee, sowas zu machen, wenn es das noch kein anderer gemacht hat? Und vielleicht erzählt ihr ganz kurz einmal die Geschichte, weil ja auch das im Sportdome mag dem einen oder anderen St. Pauli-Fan geläufig sein, aber der breiten Masse sicherlich nicht.
Naja, zum einen war das eben so, dass diese Sportdome-Initiative irgendwie mit dem Verhindern des Sportdoms oder der Absage dieser Pläne sag mal Langeweile hatte. Und der eigentliche Anlass waren ja Vorfälle beim Auswärtsspiel in München, wo das recht unangenehm war mit den Bullen und keine Totenkopf-T-Shirts oder Fahnen mit dem Stadion durften. Und darüber sollte eigentlich ein Artikel in die offizielle Stadionzeitung rein. Das war, glaube ich, auch schon zugesagt worden. Sven wird das genauer wissen. Das passierte dann aber nicht und dann kam irgendwann die Idee auf, naja gut, wenn die den Artikel nicht drucken, dann machen wir eben selber eine Zeitung.
Zitat aus dem Vorwort: Nun soll das Ganze aber kein Klageblatt für misslungene Auswärtsfahrten werden, sondern soll auch sportmäßig informieren, witzig unterhalten und sich frech und selbstbewusst einmischen. Von dir, für Sven, ne?
Auf den Punkt gebracht, oder?
Ja, historisches Vorwort auf jeden Fall. Millantor Nullnummer. Übrigens im Fanräume-Archiv einsehbar, auch sehr interessant. Wenn ich das richtig sehe, kompletter Millantor War ist vorhanden. Von Nummer 0 bis Nummer, Moment, wisst ihr auswendig, was die letzte war? Ich sehe hier die 27.
28.
Ja. Lohnt sich wirklich, also Vereinsgeschichte zu nachlesen.
Also ich muss ergänzen, oder was du auch vorhin gesagt hast, es gab schon Fanzines in Deutschland, das waren aber so 150 Exemplare, Hefte der Marke, hingefahren, gesoffen, den umgehauen, nicht mehr gewusst, wie ich nach Hause gekommen war, die im Freundeskreis verteilt wurden, politisch stark rechtsstehend, saufen, prügeln, sowas in der Art. Das gab's. Und mit denen haben wir uns auch auf ersten Fanzine-Macher-Treffen am Niederrhein auseinandergesetzt. Da gibt's noch Anekdoten drüber. Aber das.
Erzähl.
Ja, es gab damals bundesweite Fanzine-Macher-Treffen, die von so alten Fanbewegungshelden wie Dieter Bott damals emporgerufen. Es gab ja keine bundesweiten Fanorganisationen. Das waren, glaube ich, so die ersten Treffen, wo sich wer auch immer bundesweit getroffen hat. Da sind wir dann mal eingeladen worden zu so einem Treffen und dann dahin gefahren und ja, da sitzen dann so 35 Vollalkoholiker-Typen irgendwie stramm rechts und die haben uns dann versucht, da auseinanderzunehmen, aber wie uns hinterher von den neutralen Beobachtern, eben Dieter Bott und so anderen Leuten gesagt wurde, haben uns da ganz gut geschlagen, weil die Diskussion, ihr tragt die Politik in den Fußball. Also ihr könnt euch vorstellen, damals wir die ersten gegen Rechtsaufnäher und wir tragen die Politik in den Fußball, das ist doch scheiße, ihr Zecken. Und naja, wir haben sie auf jeden Fall verbal besiegt, 2-50 und danach mit denen gesoffen und so. Und aber war eine spannende Zeit, ja. Dann muss ich halt sagen, es gab diese anderen Hefte eben, Und wie Olaf halt sagte, Auslöser war dieser misslungene oder nicht abgedruckte Auswärtsbericht. Aber wir waren halt voll im Saft durch den Erfolg der Antisportum-Initiative. Eine gut organisierte Gruppe und zumindest die fußballinteressierte Hälfte der Antisportum-Initiative hing halt noch zusammen rum und hat das dann so gesagt, Mensch, dann lass uns da ein Heft machen. Da wir dann gut Teil von uns mit der Punkbewegung sozialisiert wurde, kannten wir eben Fanzines als Medium auch so und hatten da zum Teil auch schon Schreiberfahrungen und wussten, wie man sowas macht und so, auch wenn es halt noch Prittstift-Layout war und so bei der Nullnummer. Von daher war uns das Medium nicht so fremd.
Wie habt ihr euch denn damals, ich sag jetzt mal, in der täglichen oder wöchentlichen oder monatlichen Arbeit organisiert? Wir haben heute alle Internet, wir haben alle Handys, man tauscht sich über Foren aus. Gab's ja alles damals gar nicht. Habt ihr euch wöchentlich getroffen und wenn ja, wie lange ging so eine Sitzung und wo habt ihr das gemacht?
Wir waren, ja, es gab wöchentliche Treffen, auch donnerstags, ich glaube, das ist immer noch so bis heute.
Bei Übersteiger, ja.
Ja, also der heilige Donnerstag, die fanden anfänglich in wechselnden Wohnungen statt, hier im Stadtteil bei Leuten, endeten dann oft in der Kaiserin von Altona, einer Kneipe in der Paul-Rosen-Straße, später als Max-Bar und ähnliches bekannt. In der Kirche waren wir, nee, ist egal, auf jeden Fall in wechselnden Locations, weil es gab ja den Fanladen dann erst ab März 90 und vorher war das halt in Wohnung und verabredet, ja, dann sehen wir uns nächsten Donnerstag da und da oder man traf sich vorher in der Kneipe und hat was besprochen.
Wir hatten ja alle schon Festnetzanschlüsse, also Telefone.
Geil, Videotext gab es auch.
Ja, dann habt ihr eine Telefonkette gemacht, heute fällt aus oder passierte das dann?
Da ist ja nichts ausgefallen. Hallo? Disziplin!
Also es war ja auch nicht nur, dass die Redaktionssitzung organisiert werden musste, das ganze Leben musste ja ohne Handy und Internet organisiert werden und irgendwie ging es. Ich weiß nicht mehr wie, aber...
Kommen wir jetzt zur Abteilung vom Krieg und Opa und so? Super!
Naja, die Frage, wie das damals in der täglichen Arbeit organisiert wurde, finde ich schon sehr spannend, weil ich sehe, wie der Übersteiger heute organisiert ist und also da läuft schon mit Internet und Handy nichts. Da frage ich mich natürlich, wie ist das damals ohne gelaufen und wie hat man sich da sortiert, wie hat man dafür gesorgt, der Artikel kommt, wie hat man recherchiert, weil das ist ja heute auch alles sehr viel einfacher, wenn Christoph sagt, hier das Spiel in Uerdingen, dann gucke ich kurz auf Handy nachher, ja, ging 0-0 aus. Wie habt ihr euch damals auf Artikel vorbereitet? Wie habt ihr da recherchiert? Habt ihr Interviews geführt, indem ihr hingegangen seid, ja, jetzt sprech mal mit dem Wulas und dann wird er schon? Oder wie hat man sich damals diese tägliche Fanzine-Arbeit vorzustellen gehabt?
Also Interviews, wir haben die Leute halt angefragt, vermutlich irgendwie entweder über Telefon oder
zum
vielleicht
Training,
auch irgendwo
zum Training gefahren.
Am Training oder so. Und ja, teilweise waren wir mit denen ja auch verabredet. Und dann sind wir hingefahren und haben uns mit den Leuten hingesetzt und geredet und hatten uns dann ein schickes Aufnahmegerät gekauft, das glaube ich weniger konnte als heute jedes Handy, aber war teuer und hat aber funktioniert und das kam dann in die Mitte auf den Tisch.
Ansonsten haben die Leute halt ihre Artikel handschriftlich zu den Redaktionssitzungen mitgebracht und irgendeine arme Sau musste die halt abtippen mit dem irgendwann mal angeschafften ersten Computer oder irgendeiner hatte mal dann den ersten Computer. Ich erinnere mich an so eine grüne Schrift.
Ne? Grüne Schrift auf schwarzem Hintergrund.
Genau.
Das war damals Computer.
Im Schrank liegt tatsächlich noch der Übersteiger Nummer 1 auf 3,5 Zoll Disketten. Der ist noch da, wenn ihr den mal sucht.
Das war dann ja aber schon modern. Also,
ja.
Also es kam auch Artikel irgendwie auf irgendwelchen Floppy, wie hießen Floppy, ne? Diese großen Disketten rein. Und dann wurden sie reingeschoben, dann hat man 5 Minuten gewartet und dann kam irgendwann der Text auf den Bildschirm.
Ich weiß noch, irgendwann war das den Layout-Jungs dann zu blöd, immer meine handschriftlichen Artikel einzutippen. Dann habe ich mich gezwungen, das mal selber zu machen. Und woher soll ich denn wissen, was eine Umschalttaste oder was ist? Also so am Fluchen an dem Scheißgerät da.
Hat sich aber bis heute nichts geändert.
Aber ansonsten, zum Beispiel überregional, wurde es dann natürlich schwieriger, da Kontakte herzustellen. Also heute mal mit einer anderen Fanszene zu kontakten, ist in Sekunden gemacht. Wir haben Briefe geschrieben, ja.
Ihr habt ja auch noch Leserbriefe bekommen, das können wir ja heute leider auch nicht mehr leisten.
Doch, ja.
Ja. Haben die sogar abgedruckt.
Die musstet ihr dann auch abtippen.
Ja, jo. Da führte kein Weg dran vorbei.
Kann ich übrigens bestätigen, hier sind in Ausgabe 21 sagenhafte vier Seiten, nee, drei. Drei volle Seiten Leserbriefe. Die habt ihr echt nicht selber geschrieben, ne?
Nee, das Ding ist natürlich, dass über so ein Fanzine damals viel mehr an Fanszene-Kommunikation lief. Was heißt viel mehr? Es war die einzige Fanszene-Kommunikation, die es gab. Heute sondert jeder seinen Schmarrn im Internet ab. Facebook, Foren, Tweets, was da alles gibt. Und damals gab es nur die Fanzines. Das heißt, jemand, der eine Ansprache halten wollte, der seine Meinung äußert, weil du musst in dem Fall entweder Redaktionsmitglied sein oder einen Leserbrief schreiben. Da
wobei ich sagen muss, als Leser, ich fand die Leserbriefe damals auch hochspannend. Das war total interessant zu sehen, was irgendwelche Leute da euch geschrieben haben, dass man irgendwie mal sehen konnte, wie sehen das andere Leute, die man nicht kennt, die irgendwie auch im Stadion stehen. Heute ist alles online.
Ja, eine Debatte über gewisse Themen ging dann manchmal über mehrere Ausgaben über eine Leserbriefseite. Ja.
Habt ihr da auch Ausfälle gehabt, was Leserbriefe anbelangt? Also musstet ihr da irgendwelche Sachen zensieren oder habt ihr grundsätzlich alles abgedruckt?
Im lustigsten waren immer noch die Europapokal-Postkarten von irgendwelchen Nazi-HSVern mit Hakenkreuzen und sowas. Wie heißt der? Klößchen?
Ich erinnere es nicht mehr. Ja. Aber ich glaube, eigentlich haben wir schon so ziemlich alles an dieser Briefung abgedruckt.
Ja.
In meiner Erinnerung. Also wenn da jetzt irgendwelche Totalausfälle waren, dann vielleicht nicht. Aber also so das Problem, dass man heutzutage in Kommentarspalten mit den Trolls hat, das war zum Glück bei den Leserbriefen nicht so, dass es dann vielleicht doch zu aufwendig ist, das erst zu schreiben und dann zur Post zu bringen und eine Briefmarke zu kaufen.
Wo gingen denn die ersten Leserbriefe hin, wenn es in Fanland noch nicht gab? Das war ja dann wahrscheinlich die Redaktionsadresse sofort, als es ihn gab, vermute ich. Und vorher, war das deine Wohnung, oder?
Nee, die erste Redaktionsadresse, ich weiß nicht, ob das aus... Der VISDP wechselte immer. Und die erste Adresse war Gensing, glaube ich, Amsot 5. Ja.
2000 Hamburg 50.
Ja. Richtig.
Da wohnt er heute auch nicht mehr, ne?
Ganz sicher nicht. Druck, da soll die Steuerfahndung allein drauf kommen. Erscheinungsweise unregelmäßig, je nach Lust, Laune und Alkoholkonsum. Fotos Hendrik Peschel, irgendwas Unleserliches und zusammengeklaut.
Da stehst du ähnlich heute auch noch im Rundpressen.
Ja, so, nur nicht so ehrlich.
Wobei die Steuer bei der Nullnummer wenig Chancen gehabt hätte, das rauszukriegen. Also das haben wir tatsächlich noch selber gedruckt.
Wie? Im Copyshop dann, oder?
Nee, es gab jemanden aus der Anti-Sportum-Initiative, der hat in so einer Jugendwerkstatt drucken gelehrt und hatte da eine Druckmaschine. Und
ach, die am Hauptbahnhof, die Nummer?
Ja. Und da haben wir wirklich von Anfang bis Ende die komplette Zeitung selber gemacht.
Und Druckmaschine heißt dann so mit Satz richtig, noch Bleisatz oder so? Oder war das schon eher kopiererartig?
Nee, also die Artikel wurden mit Schreibmaschine getippt, runterkopiert, dass sie kleiner waren, zusammengeklebt und dann, ich weiß jetzt gar nicht, wie das Verfahren heißt, irgendwie. Also dann wurden daraus sozusagen dann die Druckplatten belichtet.
Habt ihr euch eigentlich mal darüber geärgert, den Begriff Pardi mit hier nur 2a, später dann ja bis zu 8a, glaube ich, irgendwo eingeführt zu haben? Weil das ist ja nur heute eher so ein Wort von irgendwelchen Kultjournalisten.
Ja, aber damals ja noch nicht.
Da war die Pardi noch unschuldig sozusagen. Ja.
Um aus dem Übersteiger einmal eins zu plaudern, die Mittelseite im Übersteiger heißt heute immer noch Pardi-Seite im Redaktionssprech.
Okay.
Warum erwähnst du das jetzt gerade so deutlich?
Ich glaube, er möchte das ändern.
Nee, das ändern wir nicht. Das bleibt so.
Schreibst du die nicht meistens?
Historische Kontinuitäten aufzeigen. Und ich habe das auch erst gestern begriffen, muss ich sagen, warum die Seite so heißt.
Das sind ja eh einige Dinge, die auch, also die Dönches hinten sind immer noch wie bei Millantor-Rohr. Der Comic auf der letzten Seite ist immer noch wie bei Millantor-Rohr.
Mich würde noch eine Sache interessieren, ich weiß gar nicht, ob es stimmt. Also ihr hattet da damals ja auch irgendwie als Fanzines irgendwie parallel in Fußballvereinen oder sonst wie kamen. Ist Elf Freunde war auch mal ein kleines winziges Fanzine, oder stimmt das nicht?
Ja, von Bielefeld.
Nee, die erste Nummer habe ich mir im Internet. Internet schon? Also habe ich bestellt. Musste man so vorab überweisen und dann hat man das zugeschickt bekommen und ich habe... Nee, meine damalige Freundin, jetzt Frau, hat es bestellt und sie kriegte gleich zwei, weil offensichtlich die Bestelllage nicht so gut war. und ich habe eins abgekriegt und dann habe ich mir das zweite Loyal bestellt und das dritte kriegte man schon am Bahnhofskiosk oder so. Und dann habe ich irgendwann bei meinem Umzug alles meinem Fanclub-Kollegen und Fanland-Mitarbeiter Kolja geschenkt und mich dann danach geärgert, weil bei eBay die Erstausgabe irgendwie 350 Euro oder so bringt. Ich habe ihm aber aufgetragen, er darf es höchstens irgendwie weiter ververerben oder so, wenn das bei eBay rausgekriegt hat, auf die Fresse. Hat er bis jetzt auch noch nicht gemacht. Er ist aber auch Messi, deswegen wird das nicht passieren. Aber Bielefeld stimmt nicht. Das war irgendwie so überregional schon von Anfang an.
Das sind jetzt vielleicht zwei Highlights, weil das heißt, wir haben Messi beim FC St. Pauli. Das fordere ich seit
Jahren. Alter, ey.
Ja, nee, Messi arbeitet im Fanladen.
Der hat einen ehrlichen Job.
Aber um die Freunde war ein kleines Fanzine-Geschichte vielleicht gerade zu biegen. Also Philipp Köster hat meines Wissens früher für
um halb vier war die Welt noch in Ordnung.
War die Welt noch in Ordnung. Naja, das Bielefeld-Fanzine geschrieben. Daher kam das. Wie?
Aber vielleicht noch zur Nullnummer, weil das war ja ganz witzig, wie die erschienen war. Das war ja zum Spiel gegen Werder Bremen. Das war ein Samstagsspiel. 29. Juli 1989, wenn ich das recht erinnere, das Erscheinungsdatum. Und am Freitag war das Abschlusstraining hier im Millerntor-Stadion. Da sind wir hin. Das Teil war schon da von der Druckerei und haben das halt beim Abschlusstraining schon freigeboten. Und da kam aus dem damaligen alten Clubheim der damalige Geschäftsführer Manfred Kampe raus und brüllte darum, was uns denn einfiel, da irgendwas zu verkaufen. Und wollte uns halt den Vertrieb da am Trainingsgebiet, also rund im Stadion untersagen. Und das war halt klasse. Wir wussten zuerst nicht, wie wir darauf reagieren sollten. So von mir, was willst du denn? Was, Maul oder was? Oder bitte, bitte. Aber da sind die Rentner halt reingesprungen und haben den Kamper, den Geschäftsführer angesaugt. Irgendwie, der soll mal die jungen Leute in Ruhe lassen und sich verpissen und sich verkaufen und so. Und dann war das Ding gelutscht. Das war klasse. War ja damals die Nullnummer auch noch nicht die höchste Auflage, die ist dann ja erst rapide in die Höhe gegangen.
Nee, da geht ihr dann später damit auf, dass ihr dann irgendwie auf 2000 von 1000 gegangen seid. Also steht bei euch in den Vorworten drin, dass ihr irgendwie angeblich mit...
Steht bei der Nullnummer drin, wie viel das war? Also ich meine, es waren 500, aber es kann auch...
Ich hatte eben die 1 in der Hand, aber ich bin ziemlich sicher, dass da steht, dass sie halt mit 1000 angefangen haben und jetzt auch schon bei 2000 sind. Und Moment, das können wir ja alles aus der Feder von Sven Brooks persönlich erfahren. Allen Widrigkeiten zum Trotz, ich zitiere Vorwort Nummer 1, jetzt nicht Nummer 0, ist sie fertig geworden. Die zweite Ausgabe, also die reguläre Nummer 1 des Millerntor Raw. Doch wie immer zunächst ein Blick zurück. Sämtliche 1000 Stück der Nullnummer sind vor dem Bundesligaspiel gegen Werder Bremen weggegangen wie, nein, nicht wie warme Semmeln, sondern sagen wir mal mittelkalte Holsten, was zur Folge hat, dass wir nun mindestens 1000 neue Leserinnen begrüßen können, da wir es uns nicht haben nehmen lassen, in unserem grenzenlosen Optimismus die Auflage auf 2000 zu verdoppeln.
Und das ging später bis 3500 hoch, wenn ich das recht erinnere.
Ja, ich habe hier gerade die 28, da steht 3600 als Auflage drin.
Das sind Zahlen, von denen die Hamburger Printwelt heute träumen
würde. Ja, aber das war auch so beim Verkauf rund ums Stadion. Das wurde einem von jedem aus der Hand gerissen, egal welcher Fan-Couleur der oder diejenige angehörte.
Gab es denn eine Stadionzeitung? Also war das Konkurrenz zur Stadionzeitung? Gab es sowas? Musste man die kaufen?
Ja.
ich glaube, Mike will auch was sagen. Auch schon in der Nullnummer macht ihr euch Gedanken zum Thema Kommerz im eigenen Blatt, finde ich gut. Also wo ihr sehr deutlich sagt, Anzeigen wären zwar okay, aber Bild und McDonald's brauchen sich gar nicht erst melden. Später findet man dann wunderschöne Anzeigen.
Die scheinen das auch gelesen zu haben, weil die haben sich tatsächlich nie gemeldet.
Was ich toll finde, sind zum Beispiel Anzeigen hier Nummer 21, der Insider, Inhaber Michael Dahms, Fußball-Handball-Freizeitshop. Also das ist auch schon wieder super. Aber gab es denn auch mal Fälle, wo ihr tatsächlich sagen musstet, Bildzeitung hast du ja schon gesagt, hat sich nicht gemeldet, aber jemand anders? Nö, bei uns nicht.
Nee, es gab eigentlich immer einen Konsens, dass wir auf keinen Fall die Rückseite verkaufen würden. Also da hätten wir wahrscheinlich, wenn wir das angekündigt hätten, hätten sich da glaube ich schon Leute gemeldet. Und ansonsten gab es mal eine Anzeige, die wir zurückgewiesen haben, weil der Name des Ladens etwas mehrdeutig war. Das war das Gangbang.
Ach, die Folge von der Kaiserin. Die Kneipe, ja.
Okay, also Bild und McDonalds-Anzeigen hat der Übersteiger auch nie abgedruckt, zum Glück. Aber es gab auch bei uns keine Anfragen.
Das hätte ich jetzt offen gelassen.
Was jetzt die Rückseite anging, gehörte die dann ja auch, ich kann nicht genau eruieren, ab welcher Ausgabe, irgendwann dann ja auch einem jungen Guido Schröter, den man hier zum Beispiel eben auch bei der Ausgabe 21 sehen kann. Die Männchen haben auch nicht ganz so dicke Nasen, aber es ist schon ein unverkennbarer Strich. War der auch von Ausgabe 0 dabei? Oder?
Nö, der tauchte irgendwann auf. Also das, da das ganze Projekt ja gut anlief, hatte das ja auch zur Folge, dass also auch viele Leute irgendwie uns unterstützen wollten, unterstützt haben. Und also nur mit der Redaktionsbesetzung hätten wir dieses Blatt natürlich auch nicht all die Zeit irgendwie machen können. Also alleine schon vom Verkauf her waren wir natürlich auf etliche Helfer angewiesen. Und unser Fotograf tauchte irgendwann, ich weiß nicht, hat er wie vielte Nummer auf und sagte, er hätte Lust da mitzumachen und zu fotografieren. Und Guido tauchte irgendwann mit seinen Comics auf. Und
Helfer kam und ging.
So, Wolf. Ich hab mehrere Fragen so. Also einmal war ja diese 25-Jahr-Feier jetzt gerade so. Ich habe davon nichts mitbekommen. Bin da total neugierig, was passiert ist. Und dann würde ich gerne wissen, ob die Metalcore Raw Redaktion noch in irgendeiner Form Bezug zum Übersteiger hat. Oder wie man sozusagen dann die Weiterentwicklung des Magazins sieht oder verfolgt.
Also jetzt nehmen wir quasi das Ende vorweg, unser Jubiläumstreffen vom vergangenen Wochenende. Das war so, dass uns im Winter oder mir, oder ich weiß gar nicht mehr, auffiel, das ist ja ein Jubiläum. Im Sommer jährt sich ja das erste Erscheinen 25 Jahre. Da sollten wir uns mal wieder treffen. Und es war einige Recherchearbeit nötig bei einigen Kollegen, wo es die denn hin verschlagen hat. Aber wir haben schlussendlich alle rausbekommen. Und am vergangenen Samstag, also den Tag vor dem 60-Spiel, haben wir uns wirklich getroffen. Die Leute sind angereist aus Berlin, Wuppertal, aus der Schweiz und Hamburg und Umgebung, Schneeberding und so weiter. Und das war interessant, so die ganzen Gesichtsbaracken hier auf dem Vorplatz Süd wieder zu treffen. Wobei in der Summe haben sie eigentlich alle ganz gut gehalten. Sind, würde ich mal sagen, zur Hälfte immer noch im Stadion, jetzt ganz grob
gesagt. Ja.
Ungefähr zur Hälfte alle noch hier, zumeist auf Sitzplatz oder Block 1 oder so. Die anderen zum Teil noch im Fußballbereich, zum Teil auch nicht. Aber war halt wie so ein Wiedersehenstreffen, halt ist ähnlich wie so ein Klassentreffen, weißt du noch und so weiter. Und haben dann eine Stadionführung gemacht und anhand der heute vorhandenen Infrastruktur, jetzt Fanladen, Fanräume, sind wir durchspaziert und ich habe denen halt alles gezeigt. Und gut, da war natürlich bei denen, die hier nicht mehr so zu Gast sind, weil sie weggezogen sind, gab es dicke Augen, was sich hier alles geändert hat, wenn man nur noch das alte Clubheim oder den ersten Fanladen kannte beim Grünen Jäger mit den 20 Quadratmetern, was ja eigentlich auch ein Produkt der Millantoroer Redaktion ist, wenn man so will, weil wer hat die Wände da abgekratzt und das alles da renoviert, das war halt die Redaktion, es war ja nicht nur das Heft, das war auch irgendwie die erste Stammcrew des Fanladens, die ersten Stammbesucher und so weiter. Und der harte Kern der Allesfahrer, es war irgendwie alles.
Ich glaube, wenn die zweite Frage, ob das sich im Übersteiger noch weiterträgt, also am Anfang werden wir gleich noch was zu erzählen. Heute ist, glaube ich, nur noch Guido dabei und mehr dann auch nicht, wobei ich gerade gesehen habe, Guido stand als Redaktionsmitglied gar nicht dabei im Impressum.
Bis zum Schluss nicht? Oder nur am Anfang nicht?
Ja, der Nummer, die Christoph gerade hat, nicht.
Ich habe gerade die 28 in der Hand, da habe ich jetzt das Impressum noch nicht aufgeschlagen, aber Moment.
Nee, das steht ja nicht, habe ich gerade geschaut.
In der Tat.
Egal.
Hätten wir ja gar nicht einladen dürfen.
Aber geil. Dann kriegen wir Geld zurück.
Aber worüber man dann doch auch mal stolpert, ist ein geharnischter Brief an die Spieler. Moment, den wollte ich jetzt eigentlich, den habe ich natürlich überblättert wegen Dings. Offener Brief an die Spieler des FC St. Pauli. Wir empfinden es als eine Instinktlosigkeit sondergleichen, wenn die Leute, die unter anderem von unseren Eintrittsgeldern und Mitgliedsbeiträgen bezahlt werden, an einem Tresen sitzen mit Gestalten, die regelmäßig St. Paulianern die Fresse polieren. Könnt ihr euch noch erinnern, was damals der Anlass war?
Nein.
Blue Night?
United? Oder?
Nee, ich nehme mal an, das war diese, wie hieß sie denn da, diese HSV-Kneipe, die um die Ecke von Hermann war.
Tankstelle.
Bei Easy oder was?
Ja, genau. Die hingen gerne bei Easy rum und da hingen halt auch HSV-Hut rum.
wurde, genau, also die Kneipe steht nicht dabei, muss man dazu sagen, aber haben die Spieler darauf auch irgendwie dann ihr Verhalten dann geändert?
Kann ich mir nicht vorstellen.
Geharnischt hier, ne? Wir haben keinen Bock auf Scheuklappen tragende blinde Lohnempfänger, sondern wollen Spieler mit Rückgrat, Selbstachtung und Bewusstsein, auch und gerade den eigenen Fans gegenüber.
So, ne? Sehen wir doch heute noch genauso.
Aber tatsächlich bringe ich das dazu. Ich meine, wenn man das so schreibt, möchte man natürlich schon auch, denke ich, dass es wahrgenommen wird von den Spielern. Habt ihr denen auch welche in die Kabine gelegt oder sowas?
Ja, wie heute auch, gab es immer einen Stapel, der in die Geschäftsstelle gegangen ist. Hinzu muss man auch sagen, das liest sich zwar jetzt in dem Kontext, wie du ihn gerade vorgelesen hast, nicht so, aber der Kontakt zu den Spielern war ja wesentlich enger als heute. Also da ein Interview zu bekommen, oder man sah sich ja im Clubheim, die legendären Küchenmeetings, oder eben bei Easy oder bei anderen gastronomischen Einrichtungen auf dem Kiez. Also der Kontakt war schon wesentlich enger als heute.
Also zumindest zu teilen. Also das wird heute wahrscheinlich nicht anders sein, dass es irgendwie Spieler gibt, die irgendwie mehr mit der Fanszene zu tun haben und anfangen können, und es da private Kontakte gibt und Leute, die halt irgendwie da eher gar nichts mit zu tun haben. Und das war damals nicht anders.
Also die ersten offenen Briefe und also gegen Rassismus, dieses erste Plakative, das erste Flugblatt gegen Rassismus beim Spiel gegen Nürnberg ist ja aus unseren Reihen erwachsen und von allen Spielern unterzeichnet worden. Ein halbes Jahr später der umfangreichere, inhaltlich fettere Brief, der in mehreren langen Diskussionsabenden im Hinterzimmer von heute Mr. Kebab entstanden ist, mit Peter Knebel im Übrigen noch, der regelmäßig dabei war, und Volker Ippich und so.
Der zukünftige HSV-Sportdirektor, wenn ich mich recht erinnere.
Der damals Spieler bei uns war, genau. Und der hat sehr sehr intensiv an diesem offenen Brief mitgearbeitet. Also es gab das erste Teil gegen Rassismus, das war eher plakativ. Wir haben gesagt, wir müssen aber inhaltlich in die Tiefe gehen, uns auch Hooliganismus widmen und all so anderen Geschichten, die uns auf den Sack gehen. Und da ist ein umfangreicheres Flugblatt draus entstanden. Aber da gab es halt mehrere Treffen in diesem Hinterzimmer. Das war recht witzig, weil Peter Knebel hatte in der Argumentation eher so einen christlichen Background, während in unseren Reihen, wie soll ich sagen, auch Freunde der handfesteren Auseinandersetzung ihren Platz hatten, und das musste man natürlich dann in die Forderungen integrieren und da Kompromisse finden. Aber es waren sehr spannende und gute Abende, das war gut.
Wie gestaltet sich denn dann die Zusammenarbeit mit anderen Fanzines? Also ihr wart mit das erste größere, zumindest auf der richtigen politischen Seite stehend, aber es kam dann ja immer mehr. Es kam Fan geht vor, Schalke unser, Erwin etc. Habt ihr euch da auf diesem Fanzine-Treffen vernetzt oder geschah das von allein?
Es gab weiterhin dann diese Fanzine-Treffen, später eher im Rahmen von BAF-Treffen aufgehend, würde ich dann mal sagen. Aber zumindest Schalke Unser kenne ich noch eine gute Geschichte, weil die kamen auf einmal in einen Fanladen, der war in der Tadenstraße, kamen so zwei, drei Typen rein und ja, hallo, wir sind Schalker und wollten mal fragen, ihr macht doch da dieses Heft, wie macht ihr das denn und so weiter. Das heißt, die haben sich bei uns hier in Hamburg persönlich Ratschläge abgeholt, wie man ein Fanzine macht, und haben dann das Schalke Unser angefangen. Also in Lautern gab es noch, glaube ich, ein größeres, und die kamen so nach und nach, die größeren Fanzines, die eben auch ein bisschen Bewusstsein und Inhalt hatten und auch in den Auflagen größer wurden. Mit denen hatten wir immer sofort Kontakt und teils hält er auf persönlicher Ebene bis heute, ja. Und man tauschte sich ja auch aus. Alle Fanzines hatten Austauschabos. Wir hatten sehr viele Austauschabos in Großbritannien von Anfang an. Also wir eiferten ja auch im Stil und mit dem Stilmittel der Ironie und so dem When Saturday Comes nach. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Waren auch öfter bei Sportspages und bei When Saturday Comes in der Redaktion in London, und auch die ganze Celtic-Freundschaft ist ja auf dieser Fanzine-Austauschnummer entstanden, weil sonst hätten wir den Kontakt zum Not the View nicht gehabt und.
Also das When Saturday Comes hat sogar auch einen Twitter-Account neuerdings. ja, genau, das dazu. Wie 1993 war das dann irgendwann vorbei? Also ihr habt euch, ja, kann man sagen, aufgeteilt in zwei Redaktionen, und treffenderweise sitzen jetzt hier zwei Vertreter, die sich dann eben in den einen Übersteigervertreter Sven und den Unhaltbarvertreter Olaf aufgeteilt haben. Könnt ihr vielleicht ganz kurz erzählen, warum es dazu kam und dann, warum ihr euch dann für die jeweilige Nachfolgepartei quasi entschieden habt?
Der Millantor-Bohr folgte eisern dem Prinzip des Konsens. Das heißt, es gab keine namentlich gekennzeichneten Artikel. Alles musste im Konsens entschieden werden. So eine alte linke Soße halt. Und das war dann zunehmend schwierig. Also weiß ich nicht, alle Menschen entwickeln sich in irgendeine Richtung oder so, aber es gab nun mal Themen, da sind wir immer schwieriger auf diesen berühmten Konsens gekommen, ohne uns jetzt dann richtig anzustreiten oder sowas. Aber es wurde einfach nerviger und schwieriger. Und irgendwann war dann halt dahingehend die Luft raus. Und ich habe es im Nachhinein immer so bezeichnet, als ja, irgendwo war dann so Fundis und Realos, haben sich so ein bisschen geteilt. Und der Realo-Flügel war dann eher der Übersteiger und der Fundi-Flügel eher unhaltbar. Wir sind dann aber halt ja freundlich auseinandergegangen. Und ich werde zum Beispiel nie vergessen, und das ist hoch anzusehen, der neue Layouter vom Übersteiger, da hatten halt einen gesucht, ey, wir wollen ein neues Heft machen, brauchen einen Layouter. Und dann meldet sich so ein Typ aus Bergedorf und angeblich konnte der alles. Das war die totale Null, der konnte gar nichts und wir hatten auch von dem nichts mehr gehört. Wie gesagt, man konnte jetzt nicht einfach eine Mail schicken, sondern hoffentlich kommt der und gibt das Zeug ab oder so. Kam aber nicht, hat uns einfach sitzen lassen. Dann haben wir dann Olaf und Toschi, Toschi glaube ich vor allen Dingen bei der Nummer oder was?
Nö, wir waren zu zweit, also anders hätten wir das ja auch nicht geschafft. Es gab irgendwie nur eine Nacht, ich glaube am nächsten Tag war Druckabgabe.
Genau, und da haben quasi die Unhaltbar-Kollegen uns noch das Layout der ersten Ausgabe vom Übersteiger gemacht. Also das war jetzt nicht so, dass man da keifend auseinandergegangen ist. Es hat sich einfach auseinanderentwickelt und anders als jetzt im letzten Übersteiger fälschlicherweise behauptet, wir haben nicht aufgehört und das Feld Jüngeren überlassen, sondern es hat sich in zwei neue Projekte aufgespaltet und war auch okay so. So hat dann jeder so ein neues Projekt eben gehabt.
Also es war ja nicht nur das Konsensprinzip, wir haben uns ja einfach, wir waren ein Kollektiv und das war im Prinzip, ging nachher die Debatte los, ob man dieses Projekt noch als Kollektiv weiterführen kann. Und da gab es eben die eine Fraktion, die eben davon nicht abweichen wollte und als Kollektiv weiterarbeiten wollte. Und es gab die andere Fraktion, die gerne auch eine Hierarchie in der Redaktion haben wollte und namentlich gekennzeichnete Artikel, um nicht mehr diskutieren zu müssen. Und das war im Prinzip der Kernpunkt, der nachher zur Auflösung des MRs geführt hat. Also weil die Diskussion war dann auch eben, wenn es kein Kollektiv mehr ist, dann ist es auch nicht mehr das Projekt Millantoro.
Ich habe im Vorwort vom Unhaltbar von der ersten Ausgabe dann gelesen, also wenn man es will, kann man reinlesen, das ist so ein bisschen der Seitenhieb auf die anderen wollen mehr Fußball, wir wollen mehr Politik. Habe ich das reininterpretiert oder war das auch ein Aspekt?
Ich würde das jetzt nicht am Fußball festmachen. Also die einen wollten vielleicht mehr Spaß und die anderen wollten mehr diskutieren. Und das passt ja nicht immer irgendwie zusammen. Und beziehungsweise, um auf den MR zurückzukommen, das Projekt gab es ja einfach auch schon 4 Jahre und am Anfang war alles neu, es ging irgendwie steil und alle Leute haben uns geliebt und also zumindest im Vereinsumfeld und in der Presselandschaft, es gab Einladungen zu Talkshows im Fernsehen und alles Mögliche und das war alles spannend und irgendwann wird das aber einfach nur noch Arbeit. Und ich glaube, auch das hat einfach dazu geführt, dass dann irgendwie auch bei Teilen dann irgendwie so ein bisschen Bocklosigkeit da war und nicht mehr so die Bereitschaft da war, irgendwie Sachen zu diskutieren, wie sie vielleicht am Anfang da war.
Okay. Sebastian?
Was mich nochmal interessiert, weil ihr es gerade von dem Thema Kollektiv hattet, heißt das, ihr habt tatsächlich jeden Artikel in der Gruppe quasi gelesen, durchgearbeitet, können wir das so schreiben?
Ja.
Bis ins Letzte?
Ja, also die Artikel wurden nur abgedruckt, wenn alle damit dahinter stehen konnten.
Das klingt anstrengend.
Jo. Es war ja auch anstrengend, aber also für mich, also es war eine wichtige Zeit für mich und eine wichtige Erfahrung, also das zu machen. Also ich fand es auch nicht als, ich fand es nicht so lästig wie Sven, aber das hat wahrscheinlich auch dazu geführt, dass wir nachher auch dann in 2 unterschiedlichen Projekten weitergemacht haben.
Also in der Übersteigergruppe waren mehr auswärtsfahrende Säufer zu finden als in der Unhaltbargruppe, sagen wir mal so.
Ja, nö, klar. Also ich glaube auch die Auswärtsberichte im Unhaltbar, ich weiß gar nicht, doch ich glaube es gab welche, aber die waren auf jeden Fall nicht der Schwerpunkt.
Wobei man das auch als Leser gemerkt hat, also ich erinnere mich düster daran, dass es früher, als dann diese Spaltung kam und man hatte halt keine Ahnung von außen, weil man irgendwie wirklich nur passiv konsumiert hat. Ich fand das schon ganz spannend, dass es dann plötzlich so diese Dualität gab und da wirkte der Übersteiger schon auch eher spaßiger und das Unhaltbar vielleicht ein bisschen durchdachter, aber im Prinzip fehlt mir bis heute auch das, was das Unhaltbar dann irgendwie war, nämlich irgendwie das, was du meinst, so ein bisschen politischer halt und das ist im Übersteiger heutzutage zwischendurch noch präsent, aber sicherlich nicht mehr so in der Tiefe und in der Intensität wie früher. Und obwohl die Fanszene sehr politisch ist, immer noch, finde ich, fehlt sowas manches Mal, oder es gibt es dann mal in Blogs oder so, aber das war schon für mich damals sehr wertvoll.
Wenn ihr sagt, ist, also vielleicht ganz kurz, auch der Übersteiger liest heute noch jeden Artikel vor, zumindest in der Theorie. Wir diskutieren dann aber nur noch selten drüber, es sei denn, es steht wirklich Redaktion drunter, dann müsste das natürlich auch noch von einem getragen werden. Wilko?
Da möchte ich aber gleich mal einhaken, weil so pessimistisch wie Mike das hier so dargestellt hat mit dem Übersteiger, so schlimm ist es nicht, finde ich. Also der Übersteiger krankt auch daran, oder krankt nicht daran, aber er ist ein Magazin, das nur 4-5 Mal im Jahr kommt und steht in Konkurrenz zu der ganzen Blocklandschaft um den Verein. So, ne? Es ist 70 Stunden nach dem Spiel oder nach einem Vorfall ist heutzutage eigentlich alles gesagt. Eigentlich ist schon mehr gesagt als nötig, so, wenn man sich das so zusammenliest. Und ich finde, dass thematisch setzt es den Übersteiger dahingehend unter Druck, dass man mit Themen kommen muss, die diese Bloggerei so ein bisschen überleben. Das, ne, es ist sehr schwierig, eine Debatte in einem Printmedium zu führen heutzutage. Das finde ich. Das bedeutet, dass man eigentlich mehr so Reportagecharakter oder sowas haben müsste, aber die Rolle des Fanzines, das ist halt sehr schwierig. Ich habe da auch keine richtige Lösung dazu, wie man sowas macht, weil jetzt zu sagen, wir werden jetzt ein reines Reportagemedium und machen jetzt nur noch, berichten jetzt nur noch über europäische Auswärtsfahrten, weil das ist kommt in der Bloglandschaft nicht so vor, kann man nicht machen, weil von uns niemand europäische Auswärtsfahrten macht, außer Christa. So, ne? Trotzdem finde ich persönlich, hängt mein Herz da halt dran an dem Übersteiger, so total unbekannterweise hängt heute mein Herz daran. Aber da müssen wir halt mit leben, da müssen wir uns halt mit auseinandersetzen und ich weiß nicht, was da die Lösung sein kann. Ich finde, das merkt man auch an der Käuferschicht des Übersteigers ganz stark. Das sind die gleichen Leute, ohne jetzt despektierlich zu sein, die aber früher auch schon den MR gekauft haben, würde ich mal sagen, so von der Altersstruktur her. So, ne?
Verkauft nur noch im Seniorenheim oder was?
Nee, aber es ist schon...
Also ich war früher jünger, als ich den MR gekauft habe, als heute, als ich den Übersteiger kaufe, wenn ich den...
Du weißt, was ich sagen will, aber ne?
Ja. Naja, aber um das gar nicht so schwarzmalerisch zu machen, es gibt ja auch irgendwie mit euch dann 3 Fanzines, die regelmäßig erscheinen, irgendwie plus das Skinhead-Heft, was es noch ab und zu gibt. Es gibt ja auch, da lehne ich mir jetzt mal weit aus dem Fenster, ohne es wirklich zu wissen, kaum Verein, wo es so eine immer noch breite Fanzine-Landschaft gibt. Also es ist ja offensichtlich, sind die Käufer ja da, wenn ich sehe, dass irgendwie für jedes Heimspiel irgendwie da 2 Hefte im Fanladen getackert werden und zusammengeschustert werden und so. Also es ist ja durchaus irgendwie auch an jungen Leuten, die mir das am Tresen wegkaufen sozusagen. Da würde ich aber sagen, die beiden anderen Hefte haben schon ein deutlich jüngeres Publikum, aber sie haben ja auch deutlich jüngere Redakteure oder Schreiber oder Schreiberinnen, wie immer man möchte. Also klar, kaufen die auch eher das, was ihre Kumpels in ihrem Alter irgendwie schreiben, als was Familienväter irgendwie von sich geben.
Der Vorteil von Print ist ja auch, wenn ich jetzt den Schuber mit unseren alten Zeitungen sehe, Blogs kann man schlecht sammeln.
Schönes Schlusswort einfach, weil ich denke, bei 8 Leuten hier wird es langsam ein bisschen dünn. Wir sollten mal eine Raucherpause machen. Gut, bis gleich. So, zweiter Teil, weiter geht's. Wir haben immer noch zu Gast Olaf und Sven von Millantor Raw und würden dementsprechend jetzt weiter drüber sprechen. Und eine Sache, die es beim FC St. Pauli ja immer gibt, ist etwas zu feiern. Und da habt ihr auch ziemlich viel gemacht mit euren, ja, legendären Partys. Wie kam es dazu? Was habt ihr da im Detail gemacht? Was ist da vielleicht euch besonders erfolgreich hängen geblieben?
Also zum einen gab es ja damals relativ selten überhaupt irgendwelche Fanpartys, weil es überhaupt nicht die Locations gab wie heute mit eigenen Fankneipen. So gab es ja alles gar nicht, null. Und irgendwann kam uns dann die Idee, halt mal eine Party zu machen. Und wir hatten damals Connections zur Fabrik, also wenn schon, denn richtig, und haben insgesamt 3 Millantor-Rohr-Konzerte in der Fabrik gemacht. Zumindest hängen bei mir in der Wohnung noch 3 von den Plakaten. Die waren auch, wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, alle 3 ausverkauft oder voll. Also 1200 Leute plus in der Fabrik mit Divebands, damals Mimis, Attila the Stockbroker und Walter Elf und weiß der Geier. Das waren schon große Veranstaltungen, die wir gemacht haben. Später dann aber auch die Weihnachts- und Saisonabschlusspartys, die dann ja auch vom Übersteiger übernommen wurden.
Anlass für die erste Party war eigentlich, dass wir Geld brauchten.
Ach so.
Weil, also wie schon von erzählt, die Nullnummer haben wir ja noch mit Schreibmaschine und Kopierer und Klebe irgendwie gemacht. Danach gab es dann ein Angebot, weil einer aus unserer Redaktion, der hatte damals für den Vorläufer des Sportmikrofons gearbeitet, ich weiß den Namen jetzt nicht mehr, also von der Zeitung. Und die hatten uns angeboten, weil sie das Projekt gut fanden, dass wir da unter der Woche deren Produktionsmittel benutzen könnten und da die Zeitung zu layouten. Und das hatten wir dann auch gemacht. Das Problem war nur, dass die nach 2, 3 Ausgaben pleite waren. Und wir dann vor der Situation standen, dass wir irgendwie nicht mehr so richtig zu Schreibmaschinen und Kopierer zurück konnten. Und aber eben auch keine Mittel mehr hatten, um das Heft zu produzieren. Dann hat uns, glaube ich, ein halbes Jahr lang die Gal Altona irgendwie geholfen. Aber letztendlich mussten wir irgendwie an den Computer rankommen. Und die waren damals auch noch einiges teurer als heutzutage. Also ich glaube, so für die erste Ausstattung haben wir damals irgendwie über 10.000 Mark ausgegeben. Und da war noch nicht mal ein Scanner mit dabei. Und ja, um das Geld reinzukriegen, irgendwie haben wir gesagt, wir machen halt eine Soli-Party. Und haben das damals in der Fabrik gemacht.
Ja, Soli-Partys ist ja eine Geschichte, die relativ gut funktioniert in diesem Verein. Das haben wir ja als Übersteiger später auch nochmal gemacht. Zweites großes Projekt, und das war auch so eines meiner ersten Bezugspunkte zum Verein, als ich aus Bremen mich dann irgendwann zum FC St. Pauli orientiert habe, das war das Video. Und ich weiß, warum ich hier stehe. Das gab es sogar auf Deutsch und auf Englisch. Ich habe mir versehentlich die englische VHS geben lassen im Fanladen und war damals mit meinen schulischen Sprachmöglichkeiten noch nicht ganz so weit, das auch genießen zu können. Wie kam es dazu und warum habt ihr das dann auf 2 Sprachen gemacht?
Wie es jetzt konkret dazu kam, wahrscheinlich wie immer im Suff. So, wir sollten mal so machen. Und dann hat sich in der Redaktion eine Videogruppe gegründet, die das dann hauptsächlich gemacht hat. Wir hatten Unterstützung vom MPZ, das Medienpädagogische Zentrum, in so einem Hinterhof in der Tadenstraße, was Kameras betrifft. Und diese Kameras, das waren ja nicht so kleine Dinger, faustgroß wie heute, das waren so richtige Trümmer. Und die Idee war, glaube ich, so unsere Ideen, unsere Botschaft in einem filmischen Medium, in einem anderen Medium mal rüberzubringen und damit auch auf Reisen zu gehen und das vorzuführen, Diskussionsveranstaltungen damit zu beginnen und Dinge dieser Art.
Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Initiative damals zum MPZ kam, sogar gar nicht von uns. Aber das ist jetzt eine Vermutung.
Habt ihr denn dann als Redaktion, also diese Videogruppe hat an diesem Video dann schon sehr aktiv selber mitgestaltet und dann musstet ihr euch um Vertrieb etc. auch kümmern?
Was für ein Vertrieb? Fanladen gab es die. Ja, also die Videogruppe hatte da schon weitgehend freie Hand. Da haben wir natürlich immer darüber gesprochen, aber das Video selbst war nicht immer und vollständig Thema der Redaktionssitzung. Da war dann schon die Videogruppe, die hat eigene Treffen gehabt und im MPZ mit Coco damals und so viel gearbeitet, ohne dass die Redaktion in jede Einzelheit involviert war.
Und ich glaube, die englische Ausgabe gab es auch einfach so über die entstandenen Kontakte so nach England zu diversen Fanzines da und dass wir eigentlich dachten, das wird die auch interessieren.
Die gibt es auch immer noch, die Kassetten, oder habt ihr die im Fanladen heute nicht mehr?
Zu Verkauf? Nee, das haben wir nicht mehr. Aber ich glaube, wir haben noch im Schrank liegen, glaube ich, noch irgendwelche Bänder. Oder wir haben die beim Umzug mal gegeben von euch, das weiß ich nicht. Oder haben wir dir die gegeben? Ich weiß nicht mehr, wir haben auf jeden Fall noch irgendwelche Bänder davon gefunden, auf jeden Fall beim Umzug.
Außerdem war das, wie ich ja gesagt habe, mit diesen Diskussionsveranstaltungen. Ich habe den Film. Also ich bin damals im alten Fanprojektbus rumgefahren. Ich war in Wolfsburg, in Nürnberg, in weiß der Geier. Dann natürlich groß die Nummer, wie wir damit mit dem Fanprojektbus durch Großbritannien gegondelt sind und da verschiedene Veranstaltungen gemacht haben. In düstersten Vierteln da irgendwelchen Engländern den Video gezeigt. Und das war eine spannende Erfahrung. War klasse. Und allein die legendäre Premiere in der seit Wochen ausverkauften Fabrik, das war der Hammer, einfach so eine Filmpremiere in der ausverkauften Fabrik zu zeigen, wo einfach alle kamen, die ganze Szene war da und war gespannt auf so ein Video. Ich meine, heutzutage macht jeder Hans und Franz ein Video, aber damals war das wirklich eine Riesennummer. So, das war die ersten Fans, die einen Film machen über sich selbst. So, und das, was sie so machen mit witzigen Gimmicks drin und was weiß ich.
Kleiner Sprung zurück, es fällt mir nur gerade ein, ihr habt ja auch viele Interviews drin gehabt. Gab es damals auch schon einen Pressesprecher und wenn ja, musstet ihr Interviews absegnen lassen oder habt ihr das einfach nur mit dem Spieler verhackstückt?
Gab keinen Pressesprecher. Damals haben, glaube ich, 3 Leute in der Geschäftsstelle gearbeitet. Susanne Kaiser, Christian Hinzpeter und Frau Schnell. Und unten war Bubu am Pöbel. Da gab es keinen Pressesprecher.
Ich glaube auch nicht, dass wir zum Beispiel bei dem Beiersdorfer Interview damals irgendwie da beim HSV angefragt haben, damit wir irgendjemanden persönlichen Kontakt gehabt haben oder
sollen wir die Schule
Nummer irgendwo rausgekriegt.
Sollen wir die Schule erzählen vom Beiersdorfer Interview mit den Folgen?
Unbedingt.
Ich habe jetzt nur eine Ahnung, was du meinst, aber erzähl.
Beiersdorfer Interview war doch gerade im Übersteiger, oder? Als Layout von dem Artikel, der jetzt im letzten Übersteiger war, zum MR, war doch ein Foto drin von Dicken beim Beiersdorfer Interview.
Stimmt, in den Tönchen haben wir es dazu gepackt,
genau. Oder so, genau. Ja. Und da haben wir am Wochenende drüber gesprochen und wie war das eigentlich? Wo war denn das Interview? Das war im Golem.
Nee. Nein.
Sagte Iris.
Nein, das war im jetzigen Mr. Kebab.
Stimmt, hat sie ja nachgesagt. Zuerst war Golem, das war Mr. Kebab, weil ja Beiersdorfer mit der Frau dann da schon zusammen war oder so, wo sie jetzt verheiratet ist. Ist ja egal, auf jeden Fall. Interview?
Also ich habe das für mich immer eher so zurechtgelegt, dass wir irgendwie schuld dran sind, weil wir ihn damals in diesen Laden gelockt haben.
So, aber dann hättest du natürlich sogar noch mehr Charme.
Aber ich weiß es nicht genau, aber also nee, ich glaube, wir haben ihn ausgesucht, weil das direkt neben den Fanladen war.
Also er war auf jeden Fall letzten Sonntag bei Sport 3 und hat erzählt, dass er die Frau eben da kennengelernt hat, aber von Milan Toro hat er leider nichts gesagt.
Die Folge, die ich meinte, war auch eigentlich eine andere, weil das war ganz witzig, dass die zwei männlichen, das war ja auch gar nicht das Beiersdorf-Interview, das war das Gaffi-Interview.
Das meinst du?
Das kann dann auch im Golem stattgefunden haben.
Genau, das war im Golem und da wurde der damalige Spieler Gatti interviewt und dann hat es zwischen der Interviewerin von Milan Toro und dem Spieler gefunkt und sie sind dann noch zum Billardspielen in Rosis Bar und dann sind sie zusammengekommen und das Ergebnis spielt heute in der A-Jugend von Hertha BSC und hat Angebote von noch weitaus größeren Clubs und wir müssen jetzt hier mal bei der Nachwuchsabteilung nachhorchen, warum der nicht hier spielt, weil dann wäre erst der Kreis natürlich rund. Aus einem Millantor-Interview einen neuen Spieler für den FC St. Pauli, der offensichtlich das Talent seines Vaters geerbt hat. Also das wäre, fände ich, eine super Story für den Verein.
Heißt der Gatti mit einem anderen Namen, der Spieler?
Glaube ja.
Also der jetzt, also der A-Jugend.
Der Junge, ja.
Na, die A-Jugend hat ja gerade erst gegen Hertha unentschieden gespielt, da müsste man ja der Mannschaftsdarstellung nachgucken können. Kriegen wir hin. Machen wir gleich. Ich habe noch 2 Punkte hier auf meinem Zettel. Und zwar zum einen die Stadionordnung. Habt ihr geändert und nicht einfach nur ein bisschen, sondern ja auch mit einem sehr wegweisenden Inhalt für ganz Fußball Deutschland und die Fanszenen. Wie habt ihr das gemacht?
Wir hatten ganz oft ja Aktivitäten außerhalb des Fanzine-Machens. Also wir waren ja, oder die Gruppe damals war ja ein bisschen mehr oder weniger so der Dreh- und Angelpunkt der gesamten aktiven Fanszene, wie man heute so sagt, und die Vorreiter in all dessen. Und der Kampf gegen Rechtsradikalismus war ja von Anfang an ein ganz bestimmender. Anfänglich sind wir dann mit Campi hier rum, haben die damals noch unlizenzierten Merchandising-Stände abgelaufen mit diesen ganzen Reichskriegsfahnen aufnähern und so, haben dafür gesorgt, dass die hier im Stadion nicht verkauft werden durften. Das Galatasaray-Freundschaftsspiel gegen Ausländerfeindlichkeit und der ganze Kram, das war ja Initiative von uns. Und dann, um das Ganze auch rechtlich in trockene Tücher zu bringen, kam halt die Idee, die Stadionordnung, wenn es die denn überhaupt in niedergeschriebener Form gab, man hat sie nämlich nirgendwo gesehen, die doch auf jeden Fall zu ergänzen um einen Passus, der diese Dinge verbietet. Und das war dann halt so, dass einer von uns, und zwar der Einzige, der sich getraut hat, auf die Jahreshauptversammlung gegangen ist, die anders war als heute. Das war, wir waren am Wochenende eigentlich im Docks oder im Schmitz, irgendwo in so einem Laden auf der Reeperbahn, und hat dann dort sich in die Bütt gestellt und den Antrag gestellt, die Stadionordnung entsprechend zu ändern. Mit langer folgender Diskussion ist zwar schlussendlich einstimmig angenommen worden bei einer Reihe von Enthaltungen oder sowas in der Art, aber die Diskussion war schon haarsträubend, aber Frank Weidemann, der damals den Antrag vorgebracht hatte, und da ziehe ich heute noch vor den Hut, weil wir hatten damals alle nicht die Eier, auf so einer Versammlung aufzustehen und vor so vielen Menschen zu sprechen, hatte halt keine Übung drin, aber er war damals schon, war auch der Älteste in der Gruppe und war Anwalt und hatte dann eben den Mut, sich da hinzustellen und diesen Antrag zu stellen. Und damals überwog im Verein eben noch die Ansicht, die Politik hat nichts mit Fußball zu tun. Und naja, wie man es eben so kennt, es waren ja auch kaum Fans Mitglieder. Wir waren ja nur eine Handvoll Leute damals. Und da gab es dann halt so Diskussionen und nee, das kann man doch nicht machen. Und ich bin kein Rassist, meine Frau kommt aus Vietnam. Und ach, also ein Scheiß gab es.
Muss auch dazu sagen, dass damals auf den Jahreshauptversammlungen noch Alkohol ausgeschenkt wurde, was natürlich auch maßgeblichen Einfluss auf die Diskussionskultur hatte.
Nichtsdestotrotz war das ein sehr großer Erfolg, das Ding da durchgebracht zu haben, hat ja auch den bundesweiten Nachhall gefunden, medial, im Printbereich logischerweise, was anderes gab es ja noch nicht, und ja, war eins der Meilensteine, würde ich mal, die damals gesetzt wurden.
Justus. Wie viele Leute waren denn damals auf so einer Jahreshauptversammlung und wie viele waren davon Fans oder wer war da sonst so? Wisst ihr das noch?
Also Fans, wie wir sie jetzt heute verstehen, also aktive Fanszene, die man so kennt, zum damaligen Zeitpunkt
eher eine Minderheit.
20, also mehr war da nicht. Der Rest waren sporttreibende Abteilungen, alter Stamm und so weiter.
Und das waren wie viele Leute?
Lass das 250 gewesen sein, so mal grob.
Ich weiß es nicht, ich müsste jetzt irgendwie grob schätzen, aber...
Ja, und irgendwann, du hast es eben schon gesagt, bei der Fanszene zusammentreffen, dass sich das dann irgendwann auflöste oder veränderte in den Zusammenschluss von BAF, da wart ihr auch maßgeblich beteiligt.
Genau, irgendwann, Olaf sagt es ja gerade, uns hat es 4 Jahre um und bei gegeben, da war aber hier im Stadion soweit alles sortiert, das heißt, die eigenen Nazis waren vertrieben, es gab keine Affenlaute mehr. Naja, war ja so damals. Es gab keine Affenlaute mehr, also es war hier soweit alles halbwegs in Ordnung, bis auf das Sportliche wie immer. Aber das war soweit gut. Und wenn man dann halt so ins Träumen gerät, Mensch, wie kann man das ausweiten? Und es kamen dann auch die ersten Fanzine-Gründungen von den anderen Vereinen, die so beschrieben, wie schlimm das bei ihnen noch sei mit den negativen Sachen rund um den Fußball. Und dann war halt so der Spinnkram, dann müsste so einen bundesweiten Zusammenschluss gründen, um das Ganze da bundesweit nach vorne zu bringen und so weiter. Und dann war in so einem bekifften, besoffenen Nachspielabend dann die Idee, dann lass uns doch mal so ein bundesweites Treffen machen. Und dann hat auch ein Millantoroer Abonnent aus Düsseldorf hat uns, was der in so einem Veranstaltungszentrum gearbeitet hat, der hatte da eh irgendwas an dem Wochenende, da haben wir da so ein bundesweites Treffen einberufen im ja, 93, Anfang 93, ich weiß auch nicht mehr genau, aber das war dann so das Auftakttreffen für das, was dann später als BAF bekannt wurde, aber die Idee ist eben auch im Millantoroer Umfeld in der Redaktion entstanden.
Sie ist ja damals auch noch antifaschistischer Fans und nicht aktiver Fans, oder?
Genau, ja.
Frühjahr 93, weil es steht in der Ausgabe vom 28., in der ersten Ausgabe vom Übersteiger steht stolz der Verkündungstext. Uns gibt es jetzt seit so und so vielen Monaten. Und die Ausgabe ist nämlich vom August oder so. Also das muss dann Anfang 93 gewesen sein.
Siehst du. Mhm.
Mit einem Hansa Rostock-Fans gegen Rechtsbild. Irgendein Aufnäher aus der Hansa Rostock-Szene, der den ganzen Artikel illustriert. Fand ich sehr gut.
Hat dem Unhaltbar eigentlich dann auch die Artikel weiterhin namentlich nicht gekennzeichnet?
Bin ich ehrlich gesagt jetzt überfragt. Also, da vorne lag doch ein. Aber ich denke mal, da auch mit Gastschreibern gearbeitet wurde, nee, ich weiß das nicht.
Naja, so einer Nullnummer zumindest steht nichts und dabei sind da auch so schon Sachen wie zum Beispiel die Jugendarbeit, Themen, die einen bis heute begleiten. Alle nicht gekennzeichnet. Okay, spannend einfach nur, finde ich interessant. Das hat der Übersteiger von Anfang an anders gemacht, ne? Ihr habt, glaube ich, dann außer das Vorwort.
So Kürzel verwendet, ja.
Okay. Wie verfolgt ihr denn seitdem dann Fanzines und vielleicht auch zu dem, was Bilko eben sagte, wo seht ihr heute noch eine Möglichkeit für Fanzines eine eigene Nische abzubilden? Also wie können sich Fanzines heute noch halten oder hat sich das ganze Produkt durch das Internet ohnehin überlebt? Wie seht ihr das? Oder vielleicht zunächst?
Also ich muss gestehen, dass ich, wenn ich mir Fanzines kaufe, sie meistens irgendwo rumliegen und ich den Kram im Internet lese, so er denn da auch veröffentlicht wird. Tut mir leid.
Bei mir ist genau andersrum. Also ich bin weiterhin treuer Fanzine-Leser, weil ich einfach das gedruckte Wort, ich bin auch regelmäßiger Zeitungsleser, ich gehe morgens 400 Meter zum Kiosk und hole meine Zeitung. Und ja, ich mag einfach was in der Hand haben und irgendwo, wo ich auch gerade bin, dann rumzublättern und wieder wegzulegen. Und auf dem Klo liegt immer genug Lektüre und neben dem Bett und im Wohnzimmer überall liegt bei mir Lektüre. Und Fußballfanzines kaufe ich mir auch regelmäßig, also klar, die Übersteiger sowieso, aber auch hier sind sie das Heimspiel wie Kiezkicker und Wasch und sowas. Also ich finde es einfach immer noch ein tolles Medium, das ist das gedruckte Medium.
Also Sven ist auch einer der wenigen Menschen, das muss ich ihm mal zugute halten, der noch in den Fanladen kommt, der ist jetzt anders, wird kein anderer mehr kommen, aber der Satz geht weiter, noch in den Fanladen kommt und so eine Blattkritik irgendwie heute Mittag zum Beispiel, wurde dann noch, was war in der Basch gut und welcher Artikel war im Kiezkicker, der eigentlich ja doch in den Übersteiger gehören würde, weil das war ja so Vereinsmeierei und das hätte ich da gar nicht erwartet, während ich den Kiezkicker immer als erstes lese und danach die Basch und wir saßen da alle und haben gedacht, ja, vielleicht hätten wir das auch mal alles lesen sollen, aber wir hatten uns alles gekauft, aber waren da noch nicht so weit gekommen in der Analyse, wie Sven da irgendwie, ich hatte es mir für Aue vorgenommen, für die Busfahrt, du kommst ja mit, um deine Angelvideos zu zeigen, dann habe ich ja Zeit, das alles nochmal nachzulesen, aber Sven kommt wirklich regelmäßig und erzählt, welche Artikel er wo gelesen hat und wie er die fand. Also Ersatz nicht mehr den Redakteuren, aber wir können uns das dann anhören. Finde ich aber relativ spannend, muss ich sagen.
Es ist etwas, was bleibt. Internet finde ich so ein Artikel, der ist dann irgendwann im Daten-Nirvana verschwunden. Aber so ein Heft, da kann man nochmal gucken und hat was in der Hand. Und altmodisch, ja.
Also ich kaufe ja auch irgendwie Fanzines, obwohl ich sie nicht lese, weil ich es gut finde, dass es sie immer noch gibt.
Solche Leute muss es auch lesen.
Was ich mal so, wir waren vorhin beim Film, ja, und was mir jetzt zwischendurch auch gerade erst klar wird, ist, dass ja, was da so alles parallel passiert ist. Ihr habt also den Millantor Raw mehr oder weniger regelmäßig rausgegeben, dann entstand der Film und ich weiß, warum ich hier stehe. Und dann gab es ja auch nochmal ein kurzes kleines Festival für 20.000 Leute zu organisieren. Viva St. Pauli, auch 1991. Waren das zum Teil dieselben Leute, die auch den Film gemacht haben oder kam das dann doch aus einer anderen Ecke?
Nee, da hatte der Millantor Raw so nichts mit zu tun. Das war eine Nummer, die eher aus der Hafenstraßenecke kam. Also ich selbst war mit dabei, wer sonst bei
da
uns...
Da waren einige mit dabei.
Waren sicherlich einige mit dabei, aber es war kein MR-Projekt. Es war ein großer Haufen an vorbereitenden Leuten, die sich aber immer in der Hafenstraße getroffen haben. Da war das Orga-Zentrum für das Festival, ein paar von uns dabei, aber war kein Millantor Raw-Projekt.
Einer war auf der Bühne.
Ich nicht, dick.
Okay, und Sven, du bist dann ja noch 5 Jahre beim Übersteiger geblieben, bist dann in den Verein gewechselt. War das zwangsläufig oder hast du kurz überlegt, kann ich das beides parallel machen?
Du meinst zwangsläufig dann mit dem Heft aufzuhören? Nein, war für mich relativ klar, weil ein Fanzine hat die ureigene Aufgabe, den Verein zu kritisieren und da auch mal ordentlich auszuteilen. Und wenn ich dann Arbeitnehmer des Vereins bin, habe ich da einfach einen Interessenskonflikt vorausgeahnt und um dem schon von vorab, oder auch mit Informationen, natürlich habe ich dann Informationen als Vereinsmitarbeiter, die das Fanzine gerne hätte. Und das ist einfach ein Konflikt, den wollte ich dann so nicht mehr. Und es hätte vielleicht auch gut gehen können, aber ich sage, komm, jetzt ist auch Zeit, lass jetzt mal die Jungen ran, ich wechsle da jetzt in einen anderen Arbeitgeber, das passt dann so nicht mehr. Ich habe dann da einfach aufgehört.
Würde denn der Fanzine-Redakteur Sven, den Organisationsleiter Sven Brooks, öfter mal eine reinhauen oder ist das schwierig? Versuchst du zumindest die Balance irgendwie zu gewährleisten?
Nein, der Fanzine-Redakteur würde dem Organisationsleiter Sven Brooks regelmäßig Getränke ausgeben, weil der Organisationsleiter Sven Brooks weiterhin freigebig mit Arbeitskarten den Fanzines gegenüber mit denen umgeht, was er gemäß der DFL-Medienrichtlinien gar nicht darf. Insofern, ne? Ihr wisst ja, wo ich bin.
Das hört sich jetzt so an, als wenn wir hier mit unseren 20 Redaktionsmitgliedern immer frei in die Loge kommen. So ist das bei weitem nicht, aber okay.
Nee, aber es ist in der Tat ein großes Thema. Ich bin ja auch bei uns für die Medienakkreditierung zuständig. Und die Medienrichtlinien, die uns vorgegeben sind, die wir eigentlich zu befolgen haben, besagen eindeutig, wie ist der Satz, den ich immer schreibe, wenn ich einen ablehnen mag, dass die Bedingung ist, dass es nur an hauptberuflich tätige Sportjournalisten auszugeben ist im Rahmen einer aktuellen und regelmäßigen Sportberichterstattung. Damit kann ich natürlich alles wegnocken, was nicht im Sportteil einer Tageszeitung oder beim Kicker oder bei Freunde hauptberuflich beschäftigt ist. So, das kann ich natürlich gerne nehmen, wenn ich einen nicht mag oder ich will den einfach nicht haben, weil keine Berichterstattung erfolgt. Ich sehe das aber pragmatischer für den aus Vereinssicht, weil ich denke, ein Fanzine, was regelmäßig erscheint, was auch Berichte macht über den Fußball, über den Verein, das kann auch ein Gästefanzine, das wird Justus bestätigen, auch die Fotografen der Gästefanzine dann nachfragen, auch wenn sie vom Fanzine kommen, werden alle akkreditiert, also mir ist egal, ob der Student ist oder hauptberuflich oder regelmäßig und wie auch immer, wenn eine Berichterstattung erfolgt, bekommt er bei uns auch seine Arbeitskarte, egal wie sein Status ist.
Da, aber ja, genau, läuft so. Aber um in die Bresche von anderen Vereinen zu springen, das umgehen andere Vereine, aber auch diese, also wir haben ja auch Fanfotografen eigentlich bei jedem Auswärtsspiel dabei und die werden auch über die Pressestelle akkreditiert. Gab es bis jetzt auch noch fast, in Klammern, nie eine Absage, weil dieses Hauptmitglied fehlt oder so. Also das umgehen andere Vereine scheinbar auch.
Du sprichst aber jetzt von Fotografen. Aber wir haben ja auch Akkreditierung im Printbereich.
Du meinst, eine schreibende Akkreditierung hat der Übersteiger, glaube ich, nicht?
Nein, oder generell Fanzine. Also wenn jetzt ein Fanzine-Kollege anfragt von einer anderen Stadt, okay, dann fragt er ja nicht unbedingt als Fotograf an, sondern eventuell auch als Print oder so. Dann machen wir das schon mal.
Was habt ihr denn außer Fanzines, was ihr regelmäßig lest? Also ich nehme jetzt mal einen Überbegriff. Fußballkulturmagazin wie Ballesterra oder auch Elf Freunde oder Tödlicher Pass, liest ihr sowas auch oder sind es dann wirklich die klassischen Fanzines?
Boah, Tödlicher Pass habe ich einmal probiert, ey, sorry, ich habe nur mittlere Reife. Ballesterra selten, kriege ich irgendwie wenig in die Finger, ich weiß auch nicht warum. Gibt es wahrscheinlich im Fanladen und ich sehe nicht.
Oder nee, gibt's nicht mehr.
Die haben aber auch Abos.
Ja, soweit geht die Liebe dann doch nicht. Also Elf Freunde regelmäßig, weil wir die einfach auch geliefert bekommen in die Geschäftsstelle. Und so, was hast du sonst noch gesagt?
Nee, das waren die drei.
Ja, aber Transparent gibt es auch.
Ah, Transparent, stimmt.
Ja, bei mir ist es auch nur das, was mir im Internet über den Weg läuft. Also.
Aber ich habe noch so viel zu lesen. Ich habe Carp Connect, Carp Hunters Magazine, Carp in Fokus, Blinker, Fisch und Fang, Rute und Rolle. Alles im Abo. Man muss auch mal schlafen.
Sind da nicht noch Bilder drin?
Nein.
Und so ein Fischen.
Aber wenn du sagst Internet, wie machst du das da? Die einzelnen Webseiten oder über Facebook oder wie machst du das?
Über Facebook. Also ich meine, wenn man einen erlauchten Kreis von Facebook-Kontakten hat, dann kriegt man ja auch immer gute Links mit. Und das funktioniert ganz gut.
Und denkst du dir da manchmal, Mensch, so ein Artikel wäre auch mal gut in einem Magazin, was ich in der Hand halte? Oder ist für dich das Internet dann da an der Stelle auch okay?
Das Internet ist für mich da völlig okay.
Okay. Noch ein Unterschied zwischen unhaltbar und Übersteiger?
Ich glaube nicht, dass das sich auf unhaltbar irgendwie übertragen lässt. Das ist eher so mein persönliches Ding.
Habt ihr denn von den anderen klassischen Fanzines Sachen, wo ihr heute noch irgendwie die auch wirklich regelmäßig liest, im Zweifel dann im Abo, also sprich Schalke Unser, Erwin, sonst irgendwas?
Gibt's überhaupt noch?
Also Erwin jetzt wieder und leider ganz gänzlich ohne Internetpräsenz, glaube ich. Also ich habe selbst Schwierigkeiten, eine E-Mail-Adresse von denen zu finden. Okay.
Ich könnte dir eine geben, aber ob die eine Internetpräsenz haben, weiß ich nicht.
Nein, okay.
Ja, aber diese Infos, wofür früher das auswärtige Fernsehen, also das Fernsehen des anderen Vereins im Austausch aber so wichtig war, diese Infos bekommt man ja in der Tat heute übers Internet, also was ist in deren Szene so los und sowas. Den Erwin beispielsweise habe ich wegen seiner lockeren Schreibe immer sehr gemocht, also jedes Fernsehen oder jeder Schreiber hat ja so seinen eigenen Stil, also lieber auch Auswärtsfahrtberichte, wenn sie denn gut geschrieben sind, egal in welchem Fernsehen, also ich kann mich da richtig gut beömmeln, so wenn die Jungs da die Hopper-Berichte schreiben, wenn sie denn gut und interessant beschrieben sind, also.
So, jetzt mein Zettel ist so gut wie leer. Habt ihr noch Fragen? Gut.
Ich schüttel den Kopf.
Unser Banner. Wir hatten noch ein Millantor-Banner, eine Zaunfahne, wie man früher so sagte.
Zaunsfahne.
Bin ich aus Dresden. Das war eine lustige Geschichte. Also wir hatten halt dieses Millantor-Rohr, das bekannte Logo, und darunter so im Viereck und mit so einem Totenkopf in der Mitte, also eine Zaunfahne, die überall mit hingefahren ist und so. Und die war auf einmal verschwunden. Ich glaube, wir hatten im Laufe der Zeit zwei oder drei, die immer...
Wir hatten mehrere...
So vergessen und so ein Bus und was. Auf jeden Fall, eine war mal weg. Und das ist zwei oder drei Jahre her. Da sprach mich hier bei einem Heimspiel ein Celtic-Fan an. Beziehungsweise ich sah die Fahne irgendwo wuseln und bin dann dahinter mal, die Fahne, sorry, wo kommt die denn jetzt her? Diese alte Millantor-Rohrlappen, taucht die hier im neuen Millantor-Stadion aus nach 20 Jahren oder was. Und ich dann hin, ja, und dann sagt so ein jüngerer Kerl, mein Vater hat die damals irgendwo Europapokal mitgenommen, ich kriege die ganze Geschichte jetzt nicht mehr auseinander, die war jetzt seitdem bei uns zu Hause und der hat sie mir jetzt mitgenommen, die soll jetzt wieder in ihren Ursprungsort. Er hatte die mitgenommen, hier ins Millantor, um sie uns zurückzugeben.
Das war auf einer Glasgow-Reise, irgendwie in Glasgow verschwunden.
Irgendwo war die halt weggekommen, international. Und ist 20 Jahre irgendwo in der Bude in Schottland gelegen und der Vater hat sie dann seinem Sohn mitgegeben, als er dann hier war, und bringt die Fahne an ihr, zu den Leuten zurück. Man hat sie dann hier beim Heimspiel übergeben, gibt noch ein Foto, wo ich sie hochhalte vor der Süd. So, ich war ganz ergriffen, der alte Lappen tauchte wieder auf. Das war super. Liegt jetzt bei mir im Büro, also wenn die Erben das noch haben möchten.
Ich verliere natürlich, falls irgendjemand anders alte Lappen loswerden möchte.
Das Museum wieder um die Ecke.
Muss schon natürlich, aber ansonsten reißen mir die Kollegen den Kopf ab, wenn ich nicht kurz darauf hinweise, dass es bei 1910 e.V. dann auch dankbare Abnehmer gibt, denn wir bauen ja neben dem zukünftigen FC St. Pauli Museum auch ein Archiv-Depot auf, wo dann eben gerne auch der Millantor-Raw-Lappen mit Kuss hätten genommen würde, wenn Sven ihn nicht mehr an seiner Bürowand haben möchte oder auf seinem Schreibtisch. Und gerade tatsächlich sind alte Banner, Flugblätter, Sticker und sonst was, das sind Sachen, die einfach dann auch schnell mal verschwinden und dann irgendwann weg sind, aber für uns hochinteressant sind. Also gerne an info@1910-museum.de mailen, falls ihr da irgendwas habt.
Banner wäre ja auch mal so ein Fanzine-Thema zu eruieren, die Unterschiede der Visualität von Fanbotschaften im Stadion, damals und heute, also wie heute nur mit Tapeten und anderen Dingen, für uns gab es ja nur Bettlaken, also es gab ja damals noch Bettlaken, die ohne Spannbett, also so einfach so Lappen waren.
Für die Haltbarkeit ja eigentlich auch ganz gut.
Es gab ja auch Zivildienstleister.
Das ist so ein bisschen wie die alten Ägypter, die dann irgendwie mit Papyrus angefangen haben, was sich ja besser gehalten hat. Die hatte die Bettlaken, das ist besser als der
Mieter. Vor allen Dingen hatten wir eine Connection in die Endoklinik. Damals.
Toll, wir hatten da alles in der Endoklinik gearbeitet.
Und deswegen hatten wir für irgendwelche Aktionsgeschichten immer, sag mal, wir brauchen mal wieder, ja, ich gucke mal, was ich machen kann. Und dann kam da immer der Lakennachschub aus der Endoklinik.
Den Kranken unterm Hintern weggezogen oder dann doch aus der Wäscherei?
Sorry.
Geliehen.
Guten Kontakt in die Wäscherei.
Das heißt also, eigentlich ist dieses Millantor-Raw-Laken der Endoklinik zurückzugeben, weil...
Das glaube ich nicht, weil das hat jemand anders gemahlen mit Björn und der muss eine andere Quelle gehabt haben. Zu dem Zeitpunkt war ich da auch nicht.
Der hat woanders Zivildienst gemacht oder was?
Aber zum Beispiel die Transparente von der Antisportung. In Idee waren definitiv aus der Endoklinik. Ich glaube, es ist jetzt auch verjährt.
Justus.
Ja, gerade kam ja schon mal die Frage, was will der heutige Sven oder der damalige Sven dem heutigen Sven sagen, so in der Art. Was würdet ihr denn der heutigen Fanszene irgendwie mitgeben? Also du kriegst ja noch ein bisschen mehr mit als du. Also weiß ich nicht, aber du bist ja auch im Stadion und kriegst ja auch viel mit. Was würdet ihr denn... Was wäre heute euer erster Artikel, den ihr schreiben würdet, weil ihr denkt, hier läuft was auf Fan-Ebene falsch? Also gar nicht, um den Verein anzupissen, sondern irgendwie, um in der eigenen Kurve in Anführungszeichen mal aufzuräumen oder eine Diskussion anzustreben?
Eigentlich gar nichts, weil ich finde, es läuft alles ziemlich gut. Also ich freue mich auch über die Aktivitäten, die es seitdem gegeben hat, die es heute gibt, also von AFM bis USP und Sozialromantiker und was es da alles gibt. Also die Arbeit, die wir damals gemacht haben, wäre ja nichts wert, wenn es die Leute heute oder zwischendrin nicht gegeben hätte oder geben würde, die das weiterführen.
Ja, ich hätte da mehr Kritik. Also gut, wir sprechen ja eh andauernd damit, aber das kann ich ja sagen. Also mir gehen gewisse Auswüchse an den Rändern so ein bisschen auf den Sack und das weiß ich von vielen Leuten. Also dieser übertriebene Macker-Scheiß rund um mein Viertel, also dass hier Fans angerissen werden, beraubt werden von anderen Vereinen und ich komme aus dem Kopfschütteln nicht mehr raus, wie man einerseits so No Nations, No Border und sowas propagieren kann, dann aber was das Viertel betrifft, genau die gleichen Mechanismen walten lässt. Andere Farbe betritt meine Straße, dann hau ich aufs Maul. Das ist so absurd und hat meines Erachtens nichts mit den Werten unserer Fanszene zu tun. Und mir geht's auch auf den Sack, wenn das Wort Toleranz heutzutage eher als Schimpfwort gebraucht wird. Das ist für mich immer noch ein lebenswertes Gut. Und ja, also so ein paar Dinger in der Art, also wie heute, da auch ja, Teile der Leute, sie gehen schon recht aggromäßig los, also auch im Stadion, so ein bisschen mehr Ironie und Verarsche tät uns mal wieder ganz gut. Also die ganzen Tod- und Hassgesänge, wie sie bei jedem anderen Verein seit Jahrzehnten Usus sind, weiß ich nicht, sollten nicht so zu uns gehören. Ich maß mir aber wohl, weiß ich natürlich nicht an, das jetzt irgendwie zu forcieren. Das ist Sache der jungen Leute, die heute die Fanszene bilden. Kann es ja dennoch kritisieren, weil ich finde es einfach scheiße und uns nicht angemessen. Würde mir wünschen, dass da auch mehr gemacht wird. Ich weiß, dass das intern diskutiert wird und dass auch da was passiert, aber de facto passieren heute Dinge, die es damals so nicht gegeben hat und die uns einfach nicht gut zu Gesicht stehen.
Ja, okay, mit der Antwort hatte ich so ein bisschen gerechnet. Und die zweite Frage, die ich noch hätte, dann macht doch mal eine aktuelle Blattkritik des Übersteigers. Wir sind ja immer noch ein Übersteiger-Podcast. Also muss ja nicht lang sein, aber wie findet ihr das denn jetzt, wie das Blatt läuft? Oder soll ich das nicht fragen? Die
Titelbild war sensationell, muss ich ganz klar sagen.
Die Übersteiger-Redakteure gucken mich so verwundert.
Der Comic war auch super.
Muss ja auch nicht das aktuelle
Blatt. Der Comic auf dem Titelbild war auch ganz toll.
Sondern der letzten Ausgaben meinetwegen auch.
Also die letzte Ausgabe, ich hatte das Gefühl, boah, wir müssten ein paar Seiten vollkriegen. Also dieser mehrseitige Bericht über das Fanclub-Turnier, was hatte der, 5 Seiten oder was?
Stimmt.
Von dem einen Fanclub, dachte ich, was ist das jetzt? Also die Essenz des Artikels, die hätte man auch auf einer halben Seite unterbringen können. Da hat sich jemand große Mühe gegeben, darum geht's nicht. Aber 5 Seiten, um ein Fanclub-Turnier zu beschreiben mit jedem einzelnen Spielzug, fand ich dann schon arg bemüht, also was diesen kostbaren Platz betrifft. So, ne? Dann kann ich mit der Musik mittlerweile so irgendwie gar nichts mehr anfangen. Ist Ronny eigentlich immer noch nur dabei, um CDs abzustauben? So habe ich das Gefühl. Hallo Ronny, Entschuldigung. Aber gut, das war immer schön. Ist das heute immer noch so ein Krachpunkt in der Redaktionssitzung? Lass uns doch mit den scheiß CD-Rezensionen aufhören und die als Gegenpart kommen. Scheiße, irgendwas muss ich doch von dem blöden Job auch mal haben hier.
Also so argumentiert offen niemand. Aber es ist schon so, es gibt da tatsächlich 2 Fraktionen, die sagen, dass also eigentlich bringt es ist überhaupt gar keinem weiter. Es hat in einem Fußballfernsehen eigentlich auch nichts zu suchen. Und dann die anderen, die sagen, das gehört in den Fernsehen und in das ein bisschen kulturellen Anspruch hat, auch irgendwie rein. Und ich glaube, solange Ronny da ist, wird das auch immer weitergeben, diese Rubrik.
Und dann finde ich, dass in letzter Zeit so oft Fehler auftauchen. Also das ärgert mich so manchmal als Pedant dann oft. Und ganz groß geärgert habe ich mich über die vor 3 Ausgaben irgendwas, da war eine Rezension eines Cocksparrer-Konzerts im Docks und da ist die Band so abgefeiert worden, Und da habe ich gesagt, sag mal, wann kommt denn jetzt der Punkt, um den es eigentlich gehen sollte, wenn man über Cocksparrow spricht? Nein, die Band wurde total abgefeiert und man hätte ja auch St. Pauli-Fans im Publikum gesehen, ohne auch nur mit einer Silbe zu erwähnen, dass das Konzert davor, also ein Jahr davor in der Alsterdorfer Sporthalle, das größte Nazi-Treffen auf einem Rockkonzert in der hamburgischen Musikgeschichte war, meines Erachtens. Und dass die Band nach diesem Konzert bei den meisten von uns jedweden Credit verloren hat und das mit ein Grund war, dass die hier auch nicht mehr als Einlaufmusik zur zweiten Halbzeit gespielt werden, weil die an dem Tag total nur mit HSV der aktiven sportlichen Abteilung da rumgekuschelt haben, ihr Band-Merch in schwarz-weiß-blau gestaltet war und. Also alles, was die Band einfach ins Off katapultierte. Ich möchte jetzt nicht sagen, Cocksparrow ist eine Nazi-Band, so weit würde ich bestimmt nicht gehen, aber es gab kein Wort der Distanzierung, obwohl jeder, der da durch die Halle gelaufen gesehen hat, was da anwesend war, aus ganz Deutschland, die übelsten Typen. So, und dann sehe ich im Übersteiger halt dieses Abgefeiere dieser Band, ohne nur ein Wort auf dieses andere Konzert zu verschwenden. Da dachte ich, ey Leute, was ist denn mit dem Übersteiger los?
Zum Glück bei uns namentlich gekennzeichnet.
Aber was hast du gemacht damals, ne?
Vielleicht hättet ihr es lieber diskutieren sollen.
Ja, hätten wir in der Tat. Bei mir war das so gar nicht bewusst, muss ich sagen. Also, mich interessieren die einfach nicht.
Nein, aber wenn eine Rockband in Hamburg spielt, als einziges Clubkonzert in Deutschland und also ich habe noch nie so eine Verbrecheransammlung an einem Ort gesehen. Ich war vor Ort. Also ich glaube, wenn der Laden an dem Abend in die Luft gejagt worden wäre, von wem auch immer, es hätte Glückwunsch-Telegramme von allen Polizeidienststellen von Flensburg bis Tirol gegeben. Keine Ahnung.
Ey. Weil du vor Ort warst.
Auch das wahrscheinlich. Nee, das war wirklich eine ganz, ganz schlimme Veranstaltung. Also,
dann ist das hiermit korrigiert.
Also Konzertkritiken lesen wir leider auch nicht vor, sonst wäre uns das, weil ich habe das damals über die Skinheads natürlich auch mitbekommen, also gerade mit Timo habe ich mich da länger zu unterhalten. Ja, und, ja. Okay, Olaf, erzähl.
Naja, wenn ihr mir vorhin zugehört habt, dann könnt ihr ahnen, was jetzt kommt.
Er kauft, aber liest nicht.
Ich bin noch nicht ganz durch mit dem Heft.
Aber da du ja im Internet liest, musst du ja den Blog lesen.
Der ist super.
Ja, nö.
Gut, reicht.
Nein, also der Übersteiger, steht das eigentlich immer noch im Vorwort, das einzig relevante Fanzine, was war es?
Ist ja ein Weisener Zitat, ja, steht genau. Im Impressum.
Und den Status soll das Heft auch beibehalten.
Das mag aber auch daran liegen, dass Weisener kein großer Freund von Unhaltbar war. Weil wir haben uns mit ihm angelegt. Nein, aber ich habe, glaube ich, auch den letzten Blog nicht gelesen, weil ich bin am Wochenende jetzt gerade aus dem Urlaub wiedergekommen.
Gut, ich gucke nochmal in die Runde, ob es aktuell noch Fragen gibt. Ansonsten muss ich nochmal ein Thema nachholen, was ich vergessen habe, was ich aber angekündigt habe, nämlich einen ganz, ganz fetten Glückwunsch an die Blindenfußballmannschaft. Am Wochenende war letzter Spieltag in Lübeck und ich gucke den Trainer mal eben an. Es gab 2 Siege am Ende und damit die erfolgreichste Tabellenplatzierung ever. Erzähl.
Also ich finde, das passt hier fast schon gar nicht mehr rein, weil dann, ja, ist so gewesen, 5. Tabellenplatz, 8:8 Punkte, 8:8 Tore, 11 Punkte gemacht, beide Spiele zu 0 gewonnen, alles ganz wunderbar. Wir haben viel gespielt, sind tierisch viel rumgereist und die Spielpraxis hat sich da ausgezahlt. Ich könnte da 1000 Geschichten erzählen, aber würde den Rahmen sprengen und finde ich, gehört jetzt auch hier nicht hin. Es gibt irgendwie ein kleines kurzes Video auf DFB-TV Serdal eingeben und dann sieht man Serdi 2 schöne Tore schießen und der hofft noch mit zur WM nach Japan zu fahren als neuer Nationalspieler aus unseren Reihen und hoffen wir, dass er schön nach Japan fährt und seine neu entdeckte Lieblingsspeise Sushi dann original
in Aber dann Tokio. Macht zumindest jetzt mal eben Werbung für euer Turnier am 3. und 4.
Ich mache noch zumindest Werbung 3., 4., 10. Hallenmasters in der Budapester Sport Halle hätte ich fast gesagt hier, weil das war hier so, die Sporthalle geistert noch durch den Raum. Also in der Sporthalle der Budapester Straße Wirtschaftsgymnasium 3. und 4. Oktober, leider 4. Unionsspieltag parallel. Aber danach dem Unionsspiel ist noch gute Gelegenheit, da in die Halle zu kommen und dann die Finalspiele zu sehen. Und wir starten zum ersten Mal mit einem Jugendteam und einem Erwachsenenteam aus St. Pauli. Und das wird neu und spannend. Und wer Lust hat, sich das anzugucken, ist da herzlich eingeladen. Klar.
Gut. Sehr schön. Ja, dann vielen Dank an unsere Gäste. Ich hoffe, ihr habt die Zeit gut rumgekriegt. Und ja, euch allen noch einen schönen Abend.
Danke.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.